Ich fand Sigourney Weaver großartig. Ich dachte, in der ersten Sekunde, in der ich sie gesehen habe, dachte ich, jetzt haben sie auch das alte Weißbrot hier wieder rausgekramt. Aber, also knackfrisches Toastbrot, würde ich sagen.
Welt da draußen. Wir sind es. Steven Spielberg ist back. Euer liebster Film- und Serien-Podcast mit den vier Spoilvengers. Alle sind da. Dazu gehört der Steven.
Yo, 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 yo. Yes.
Alter.
Der ist dynamisch am Start.
Seid ihr du. Steven ist das.
Ja, das war Mo. Die Stimme kennt ihr. Ihr liebt ihn. Ihr mögt dieses grummelige, einlullende.
Mein großes Vorbild ist Oscar.
Monchery.
Wir erinnern, ja, ist auch schön. Wir erinnern uns an die fabelhafte Folge mit Arend Remmers. Vielen Dank auf jeden Fall und liebe Grüße nochmal an der Stelle, dass du da warst, Arend. Da hat ja Mo auch zwischendurch mal vom Weltempfänger aus gesendet. Das fand ich irgendwie, war einfach eigentlich so unvermittelt. Klar, gab es den Disclaimer am Anfang der Folge, dass irgendwann mal so ein Problem auftritt, aber du weißt ja nicht, wann es kommt und irgendwann mal redet halt Arend irgendwie so eine gefühlten 5 Minuten und danach so:
Hallo, ich bin der Mo. Ich erzende hier von
irgendwo. Also direkt die Uniform rausgeholt. Das ist Nummer 1. Ja, also Stromausfall. Wir haben, wahrscheinlich war das so eine Berlin-Gedenkstunde, die sie hier einbauen wollten. Und haben sie unserer Straße einfach mal den Strom abgedreht.
Ja. Das kann ja passieren.
Ja, das sollte nicht. Und das hat man auch gemerkt, dass das nicht sollte. Da haben sie nämlich jede Menge Gewerke 3 Tage lang sehr arg gestritten auf der Straße. Aber gut.
Da war wenigstens mal wieder was los.
Ja.
Sandro, ist bei dir auch was los, oder?
Ja, das ist der 3. Podcast, den ich die Folge, diese Woche aufnehme. Also ja, irgendwie.
Ach, du Tier.
Ja, ne, Maschine. Aber Schleichwerbung. Nostromo-Gespräche war ich zu Gast. Wir haben über den weirdesten Shit ever gesprochen. Panos Cosmatos Regiedebüt, Beyond the Black Rainbow, war sehr verstörend und wir haben das sehr zelebriert.
Das ist gut.
Ja.
Das ist schön, ja. Und dann hast du ja noch was gemacht, was quasi zum Zeitpunkt dieser Folge schon raus ist. Genau.
Ja, ja.
Ihr habt
A Night of the Seven Kings mit Dom.
Genau.
Also versteht ihr? Also,
ja. Kingdom, ja.
nicht schlecht.
Ja, ja.
Ich bin gespannt. Witzigerweise habe ich das auch auf dem Plan, das zu gucken. Hatte ich auch schon von Anfang an, weil es ist ja auch nicht so lang.
Es sind ja nur was, 6 Folgen, halt, halbe Stunde oder sowas. Ein bisschen mehr als 3 Stunden. Und ihr habt es ja geguckt, die Hauptserien, also zumindest Berg und Steven. Das heißt, ihr habt genug Wissen, um da durchzukommen. Es geht nicht ums Große und Ganze, aber ich wollte euch trotzdem nicht damit langweilen. Ja, deswegen habe ich das entsprechend ausgesourced, ist trotzdem länger geworden als eine Folge der Serie an sich. Aber Dom, der kann halt viel erzählen, ne? Der bringt halt viel Wissen mit.
Das macht er.
Mhm.
Da ist er nicht müde. Ja gut, super. Werde ich auf jeden Fall machen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal eiskalt in die Folge rein. Und da hat Steven auf jeden Fall seiner Leidenschaft für Bastian Pastewka gefrönt, habe ich hier irgendwie gesehen.
Ja, nicht nur Bastian Pastewka, sondern auch Whodunit.
Ah, guck mal an.
Ja, Whodunit im wahrsten Sinne des Wortes.
Wer hat das verbrochen, sagst du, oder was? Ja, ich habe ja schon gehört, der Mo war nicht so begeistert von Fabian und die mörderische Hochzeit. Ich kann vorwegnehmen, ich fand's guckbar. Ich fand's okay. Ich fand's nicht unterirdisch und ich habe sehr viel Schlechtes drüber gelesen und ich kann natürlich auch einzelne Dinge nachvollziehen. Und man muss natürlich auch sagen, ohne Pastewka wäre das Ding eine absolute Vollkröte gewesen. Aber er rettet da noch viel. Und ich sag mal so, es gibt nicht viele gute deutsche Whodunits. Ich kenne zumindest nicht viele gute. Und der ist da auch...
Das hier ist auch keiner.
ist auch kein gutes Beispiel dafür.
Genau.
Ne? Aber trotzdem fand ich den okay. Und charmant.
Steven, kannst du bitte auf Letterboxd eine Liste machen? Keine guten deutschen Whodunits? Ich würde da gerne mal durchstöbern.
Ja, das kann ich gerne machen. Also vielleicht erstmal ganz kurz, worum geht's? Bastian Pastewka spielt Fabian, das ist so ein Hochstapler, der am Anfang des Films prellt er ein paar Gangster um irgendwelche Immobilien und die kriegen das raus, er flüchtet und durch so einen Zufall landet er dann irgendwie in einem Bus und ist auf einmal der Fotograf bei einer Hochzeit und dort passiert ein Mord und er gibt sich dann als BKA-Ermittler aus und muss irgendwie verschleiern, dass er da eigentlich nur weg will und klärt halt nebenbei eigentlich diesen Mord dort auf. Also wirklich eigentlich ein ganz klassisches Whodunit, sehr begrenztes Setting. Die sind dann in so einem Anwesen dort in, ich weiß, Lettland, Estland, eins von beiden, weiß ich gerade nicht genau. Und er macht dort sein Ding, er macht Bastian Pastewka Sachen und das ist okay. Das könnte durchaus lustiger sein, weil er das in anderen Formaten auf jeden Fall irgendwie schon ja besser gezeigt hat. Das liegt vielleicht auch an dem Drehbuch an sich, wo man sicherlich einiges aussetzen kann. Aber am Ende ist er schnell rein, schnell raus, ein, zweimal gelacht, okay.
Ja, schnell rein, schnell raus und am Bahnhof einen Tripper geholt. Das ist, also man kann das wirklich nur gucken, wenn man Bastian Pastewka mag. Was ich auch tue, ich bin großer Freund von seinem Kein Mucks Podcast, höre das wöchentlich und freue mich da immer über die ganzen tollen Hörspiele und seinen Wissen dahinterher, aber das hier war einfach eine absolute Katastrophe. Ich habe selten etwas gesehen, was unlustiger ist als das hier. Es gibt weder was zu rätseln noch irgendwas zu lachen. Spannend wie also es war überhaupt nicht spannend. Wir waren richtig genervt. Wir wurden sauer. Paula auch so die ganze Zeit so. Oh. Ich sag, komm, wir gucken noch eine Viertelstunde. Das wird gleich lustig. Nein, es kommen noch mehr Charaktere dazu. Es wird noch absurder. Ich hatte überhaupt keinen Spaß damit und ich glaube, das hier ist so ein Side-Project gewesen oder ein du musst das machen, damit du das machen kannst Projekt. So fühlt sich das an. Der Typ, der das gemacht hat, hat auch Miss Sophie diese Serie gemacht. Kann man jetzt auch so schlecht, wie man will. Ne? Also
fand die ganz gut. Ich mochte das.
Die kriegt bessere Kritiken als das hier, deswegen soll es ja auch eine zweite Staffel geben. Ich finde das nur absurd alles. Ich will dem gar nichts Böses, ich will niemanden in dem Film irgendwas Böses. Wir wissen ja, und das lernen wir ja, weil wir immer wieder mit Schauspielern und auch Leuten hinter der Kamera reden. Irgendwann kommt der Moment, wo du dich fragen musst, mache ich das oder lehne ich es ab? Am Ende musst du auch Rechnungen bezahlen. Insofern, es ist kein Geheimnis, dass wir alle offensichtlich einen weichen Keks haben für Bastian Pastewka. Deswegen habe ich das geguckt. Leider hat mir das keinen Spaß gemacht. Und da bin ich auch leider ein bisschen traurig drüber.
Ja. Nur mal ein Beispiel, das stellvertretend für den Film steht. Da gibt's auf diesem Anwesen dann einen Typen, der ist Richter. Und er gibt sich halt als BKA-Ermittler aus und sagt, er ist irgendwie von der Abteilung Kunstraub. Und der Typ weiß von Anfang an, dass das absoluter Bullshit ist, was der Typ erzählt. Aber der scheint eine Krankheit zu haben. Ich nenne sie jetzt einfach mal Unterbrechungsdemenz. Also dann gibt's immer irgendjemand, der dazwischen quatscht und auf einmal vergisst er, dass er ihn eigentlich gerade entlarven wollte und das eigentlich alles völliger Schwachsinn ist. Das passiert dreimal in dem Film und das ist natürlich was so ein bisschen, ich sag mal, bei Whodunit geht's ja auch immer ein bisschen um Nachvollziehbarkeit, Logik und Kombinationen und Dinge, die man miteinander verbindet. Und wenn dann sowas dort am laufenden Band passiert, dann ist das natürlich nicht gerade eine Auszeichnung für das Drehbuch und da hätte man vielleicht auch einfach ein bisschen mehr reinfließen lassen.
Vielleicht ist es aber auch so, dass das keine Drehbuchschwäche ist, sondern dass man dir einfach den Nobelpreis für Medizin verleihen sollte, weil du Unterbrechungsdemenz entdeckt hast.
Ja, das kann natürlich sein. Also,
also doch nicht das deutsche Knives Out. Dann nehme ich das mal wieder von der Liste.
Ja, das mach mal. Messer raus. Aber speaking of Gurke, Berg, da hast du auch noch was am Start. Haben nachher noch eine Riesengurke. Also insofern, an Gurken mangelt es heute
das,
nicht.
Das sagst du so. Aber jetzt erstmal kommen wir wirklich zu einem Film, den ich einfach furchtbar fand. Und zwar nämlich den Film Ella McKay. Den habe ich einfach angemacht, weil ich dachte, ja, kannst du ja mal gucken. Ist gerade neu auf Disney, kann man den streamen. Und der ist ziemlich aktuell. Ich muss jetzt bloß mal gerade gucken. Wie heißt die? Die heißt Emma... Wie heißt denn die Hauptdarstellerin? Die hat man noch nicht viel gesehen, aber die macht auf jeden
heißt
Fall immer
mehr. Heißt
die Emma McKay? Nee, die heißt so ähnlich.
Die heißt Ella McKay. Also Emma McKay spielt Ella McKay.
Emma McKay.
Wollt ihr mich verarschen?
Ich wusste, dass es wirklich so sehr ähnlich
das
war.
Das hat ja auch alles seinen Grund. Der Typ ist ja schon Demenz. Der muss sich ja irgendwie die Namen irgendwie leicht merken. Und dann sollte er wenigstens, ob er den Hauptcharakter mit Emma oder Ella anspricht, das hat ihr dann wahrscheinlich nichts mehr ausgemacht.
Ja. Wir haben auch in einer Nebenrolle haben wir Woody Harrelson, ist aber überhaupt nicht der Rede wert. Und meine Lieblingslederfresse Jamie Lee Curtis ist auch dabei. So, wovon handelt der Film? Im Prinzip handelt der Film eben von der titelgebenden Ella McKay. Die ist Vize-Senatorin irgendwo und als Frau natürlich auch irgendwie trotzdem einfach in dem Metier halt einfach schwierig, dass die da hingekommen ist. Die ist halt auch wirklich ultra tough, ultra unbeliebt, extrem unsympathisch und ihr einziger, der sie irgendwie protegiert, ist eben ihr Mentor, der eben jetzt der Senator ist, aber der steigt auf, der kriegt ein höheres Amt und überlässt ihr sozusagen dann seine Stelle und das ist, wir lernen dann kennen, wo sie eigentlich herkommt, warum sie dieses Amt hat und sie ist halt wirklich den kompletten Film über eine komplette Vollkatastrophe. Also sie ist einfach immer unsympathisch, immer nervig. Sie wird von jedem gehasst und damit verbaut sie sich ihre Karriere und du verstehst sofort, ja klar, warum nicht? Es ist genau, würde ich auch so machen. Also niemand kann die leiden und das ist halt, macht den Film unglaublich anstrengend. Es geht die ganze Zeit um sie und ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, boah, halt's Maul, ey. Lass mich in Ruhe. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm, weil du einfach in einer furchtbar unsympathischen Person dabei zuguckst, wie sie durch ihre Unsympathischkeit halt einfach auch nur Scheiße erfährt. Wir haben sowas Ähnliches heute nochmal, aber da funktioniert's. Aber das ist hier extrem anstrengend, kann ich gar nicht empfehlen, fand ich furchtbar. Fand ich wirklich unterirdisch furchtbar. Also Ella McKay kannst du absolut sein lassen. Also weil die sich auch verlieren in tausend Nebenplots.
Berg, das funktioniert einfach nicht. Ich höre dein Review und frag mich danach einfach, warum guckst du sowas? Warum? Also das ist doch völlig...
Warum denn nicht? Das Poster sollte einen schon ausreichend warnen. Damit fängt es schon mal an.
Findest du? Ja. Finde ich halt gar nicht.
Ey, das ist so eine billige Drecksklischee, zusammengeklebte Drecksposterkacke von der Braut, die sich ein Stiletto anzieht.
Nee, aber ist es gar nicht. Also es ist keine Rom-Com. Also, nee, das ist,
ich
weiß, es nicht.
Aber ich habe schlechte Kritiken darüber gehört und zwar so abstoßend schlimm schlechte Kritiken, dass ich mir gedacht habe, ja, ich meine, dieser Mann hat Besser geht's nicht gemacht und das möchte ich eigentlich nicht kaputt machen. Er hat von seinen 7 Filmen sind 3, die kann man durchaus als Klassiker bewerten und das hier, glaube ich, muss ich mir unbedingt klemmen, ne?
Aber ich lese halt keine Kritiken vorher, mache ich halt prinzipiell nicht, weil dann bin ich immer vorgeimpft und da gehe ich nicht unvoreingenommen an Filme ran, das finde ich scheiße, deswegen lasse ich das und ansonsten, wie gesagt, es war ja auch, also von der Substanz her kann der ja ein spannender Politfilm auch einfach sein. Es geht um Ränkespiel, es geht um diese politische Hin und Her und sich gegenseitig in die Pfanne hauen, Intrigen und sowas. Das kann ja super interessant sein, aber es ist halt einfach nur total dumm in dem Film. Zumal die dann halt einfach anfangen, ständig Nebenplots zu erfinden, die niemand braucht. Zum Beispiel mit Woody Harrelson. Das ist halt der Vater von der. Und den Kram, die holen die irgendwann aus der Kiste, die haben sich irgendwann entfremdet und niemand braucht das. Hat auch keinen Einfluss auf die Handlung. Genauso, die hat einen Bruder, der geht nicht vor die Tür und ist ein bisschen bescheuert. Also das braucht halt alles niemand. Und das ist so doof.
Das glaube ich. Ich bin gerade etwas abgelenkt. Ich gucke, was hier der nächste Titel ist, über den wir reden. Ja. Speaking of Poster, was stimmt nicht mit euch?
Also, das ist aber ganz klassisch, den haben wir geguckt, weil er genau deswegen, was er ist. Es ist ein Frühstücksfilm gewesen, Sandro war bei mir und wir haben den geguckt, weil wir gedacht haben, das ist genau das, was zum Frühstück
laufen
soll.
Weil wir gedacht haben, richtig mal in der Zeit dummer. Für Bulimie nach dem Essen kotzen, gucken wir diesen Film.
Pass auf. Wir haben den Valentinstag zusammen verbracht. Ja?
Ach, ernsthaft?
Also, ohne Scheiß, ja. Ernsthaft. Okay, man kann jetzt vielleicht unter den Teppich kehren, unsere besseren Hälften waren auch mit dabei, aber wir mussten das Ganze
ja... Darum ging es ja nicht, darum das war nur alibimäßig.
Das war ja nur ein Steigbügelhalter, um mit Berg zu fummeln. Wir haben natürlich dann den passenden Film gesucht. Also was heißt, die Suche war, ich hatte keine Wahl. Aber das ist ja auch immer egal. Bei dem üppigen Frühstücksbuffet der Rollbergs guckst du halt, was da läuft. Und eine Woche zuvor kam ich noch in den Genuss von The Birdcage. Ja, also es sind also nicht nur schlechte Frühstücksfilme. Und deswegen habe ich mich einfach mal drauf verlassen. Und jetzt möchte ich einfach mal eine Rantzone für Fuck Valentine's Day.
Das ist die Rantzone.
So, Also, naja, wir folgen Vagina, nur Gina heißt sie. Die hasst den Valentinstag, weil ganz schlimm ist ja so, ne, die hat da nämlich Geburtstag und da haben immer alle ja nur mit ihren Partnern zu tun und haben die Zeit für sie. Und dabei ist die eigentlich so voll, also ne, die ist schon am Daten, ne, die lernt zum Beispiel dann so einen Typen kennen, weil der irgendwie seine Schildkröte sucht und dann bringt die Schildkröte die beiden zusammen und ja, dann hat der, dann springt man ja nach vorne, dann hat sie aber Angst, dass er ihr zum schlimmsten Tag, nämlich am Valentinstag und ihrem Geburtstag, einen Heiratsantrag macht und das will sie nicht, weil da, ah, das könnte halt schief gehen und Pech und bla und Schicksalsschläge in der Vergangenheit. Aber zum Glück gibt's ja dann noch so einen Pizzaboten, der immer bei ihr geklingelt hat. Und ja, also wenn, das ist so ein Film.
Du erzählst das aber auch wirklich so, dass es richtig dumm klingt.
Es ist dumm. Wenn du einen Finger im Schildkrötenarsch suchst, dann ist, oder Witze über Erektionsstörungen, dann ist das der Film, der ist vollgepackt mit Klischees und so viel Klischeedummheit. Also sie ist ja Single, weil sie Junkfood und Football mag. Ne? Das ist ja mega unsexy. Und ihr Freund, den sie dann kennenlernt, über die Schildkröte, der lebt natürlich so diesen healthy way of life und macht ganz viel Sport und ernährt sich gut. Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Denn ihr Relationship Goal ist nämlich Saufen. Das sehen wir dann später nämlich immer. Jedenfalls macht sie das die ganze Zeit mit diesem komischen Pizzaboten, der mit im Urlaub ist. Den hat sie nämlich aus Versehen einen Griechenlandurlaub geschenkt. Und der liefert ihr auch ständig nicht so penetrante KI-Pizzen nach Hause, aber die horny Schwester vom Pizzaboten, die macht sich während dieses Griechenland-Urlaubs natürlich an den Fitnessmacker von der YOLO-Tante ran und dann stehen irgendwann alle nackt im Foyer und brüllen sich an. Das ist der Ausbund. Ich habe selten so einen beschissenen Film gesehen, der aber gleichzeitig natürlich lustig war dadurch, dass er so beschissen war. Also was die hier, das kannst du nicht Schauspielen nennen, was die da machen. Das Drehbuch ist so vorhersehbar schlecht und dumm, aber es ist ein schönes Stock-Footage aus Griechenland mit drin und Marissa Tomei ist auch dabei und trinkt Wein.
Ja, und der Pizzabote, da habe ich ja am Anfang des Films gesagt, Alter, ist der, pass auf, ich sag dir, wie der Film weitergeht, der hat noch einen Vater und in den verliebt sich die Mutter von ihr und der Vater wird gespielt von Bobby Cannavale und dann stellt sich wirklich, da sagt Sandro zu mir, ey, wie kommst denn du auf Bob, ja, sagt er, wie kommst denn du jetzt auf Bobby Cannavale und ich so, naja, der sieht so aus und dann haben wir festgestellt, der Schauspieler ist der Sohn von ihm.
Ja, du, die müssen ja auch arbeiten. Am Ende müssen alle arbeiten, das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Und Sandro, ich verstehe das. Wenn der Tisch voll ist mit Leckereien, dann stopfst du dir das zu, dann kann das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr morgens dann schon Wein trinkt, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich hätte halt warum Angst, dass der Fernseher kaputt geht.
Ich würde auch sagen, in diesem Fall sollte der Film auf jeden Fall dem Richter vorgeführt werden. Also eindeutig.
Ja. Ja, ja.
Sofort verurteilen, so sofort Todesstrafe.
Ja, ohne
Todesstrafe, Rom-Com.
Oh. Naja, welche Strafe willst du jemandem wie Berg geben, ne? Also ich meine, ich zweifle langsam an seinen Aussagen manchmal und das jetzt hier wird eine davon. Aber ich bin erstmal gespannt.
Wieso? Ich hab ja nicht. Mo. Vor allen Dingen, du tust ja so, als hätte ich gesagt, dieser Film ist gut.
Ja,
das habe ich ja in keiner. Aber ich hab den einfach genau deswegen geguckt. Weil ich nicht, während ich am Brötchen schmatze, irgendwie verpassen will, in einem guten Film eine geile Szene. Sondern da muss daneben.
Steven hat, glaube ich, schon zum nächsten
Film übergeleitet. Ja, das geht ja alles in eins über. Er erklärt ja gerade, warum er Schrott guckt und das kann er jetzt ja weitermachen.
Ach so.
Ja. Naja, Berg. Ich bin bloß gespannt, ob wie sich jetzt hier der Podcast teilt. Bin gespannt. Weil ich weiß nicht, ob alle auf deiner Seite sind, dass der Film Mercy absoluter Oberschrott ist.
Ja. Das bleibt spannend. Warten wir mal ab. Fangt doch erstmal an.
Wir fangen mal an. Mercy. Gerade erst im Kino gewesen. Ist ein Film mit Chris Pratt und Rebecca Ferguson in den Hauptrollen. Es geht darum, dass wir in einer sehr nahen Zukunft leben, in dem man das Strafsystem revolutioniert hat, nämlich dass ein KI-Gerichtssystem existiert. Dieser KI-Richter wird vor allen Dingen für Mörder, also in Mordprozessen eingesetzt. Und es führt eben dazu, dass quasi einfach die ganze Bürokratie abgeschafft wird. Es gibt kein menschliches, sentimentales Hin und Her mehr, sondern es gibt nur Fakten. Und diese Fakten werden von der KI gesammelt. Es gibt also ein Agreement, dass quasi jedes Endgerät in der Stadt Bilder und Tonaufnahmen und alles Mögliche sammeln kann, sodass eigentlich alles gläsern ist und quasi die KI auf alles zugreifen kann. Auf Handydaten von jedem, auf Verbindungsdaten, auf Firmendaten, auf E-Mails, auf alles Mögliche. Und daraus, das kann man nutzen, um die Fakten für den Mordprozess aufzureihen und damit jemanden einfach anhand von ganz klaren, unemotionalen Fakten zu verurteilen. Dieses System funktioniert so, dass das wird erst angesetzt, wenn die Schuldigkeit für über 80% von der KI berechnet wird. Und wenn der Angeklagte es schafft, seine Schuldwahrscheinlichkeit unter 92% zu halten, dann wird er auf jeden Fall nicht hingerichtet. Alles über 92% wird nach 90 Minuten spätestens direkt auf dem Stuhl, auf dem er sitzt, umgebracht. So erstmal die Ausgangslage. Das System ist im Szenario des Films 2 Jahre lang aktiv, hat, glaube ich, 17 oder 18 Verurteilungen und Hinrichtungen schon absolviert und seitdem ist die Kriminalität im Land extrem gesunken. Und jetzt sehen wir uns aber am Anfang des Films, sieht sich Chris Pratt auf diesen Stuhl, der aus einem Saufdelirium aufwacht und gar nicht weiß, wie er dort gelandet ist. Und der wird auf einmal, ihm wird vorgeworfen, dass er seine Frau umgebracht hat und hat jetzt 90 Minuten Zeit, mit den kompletten Ressourcen, die KI ihm zur Verfügung stellt, seine Unschuld zu beweisen. Das ist der Film. Wir haben also so ein bisschen so eine Kombination aus. Wir sind nur in einem Raum und in dem einen Raum über Screens und so, die da so eingeblendet werden, sieht man, was passiert ist, man sieht Beweise, man telefoniert mit Zeugen, man telefoniert mit Detectives, die live auch durch die Stadt flitzen, um irgendwelche anderen Beweise noch zu stellen und sowas. Das erleben wir alles. Also es ist zwar irgendwie ein Kammerspiel, aber es geht auch nach draußen. Und wir kriegen diese Geschichte aufgedröselt als so ein Kriminalfall, so ein bisschen auch zu miträtseln, dass wir immer sehen, das könnte es gewesen sein und dann wird eben ermittelt und dann kommen immer wieder neue Fakten zutage, es gibt neue Verdächtige in diesem ganzen Verlauf und das Ganze spitzt sich dann zu. So, das ist Mercy und ich kann von meiner Seite dazu sagen, ich fand den durchweg super unterhaltsam und kurzweilig, ich fand den fesselnd, ich fand den spannend. Ich fand den auch im Rahmen dessen, was der Film sein will und was ich erwartet habe, fand ich ihn auch absolut akzeptabel, logisch. Also natürlich passieren absurde Dinge im Verlauf des Films, aber ich habe halt nicht erwartet, dass der mir irgendein realistisches KI-Gerichtssystem-Drama-Meta-Ding liefert. Das ist bei dem Film einfach nicht zu erwarten. Das ist ein Blockbuster-Actionfilm. Logisch, dass da halt Sachen passieren, die absolut hanebüchen sind. Damit konnte ich wunderbar leben, auch wenn das natürlich krass ist. Aber es dient einfach der Unterhaltung und das hat es bei mir vollkommen gemacht. Ich fand den richtig gut, habe wirklich Spaß gehabt. Ich fand auch im Rahmen dessen, was Chris Pratt schauspielerisch macht, funktioniert. Ich fand auch die Art, wie Rebecca Ferguson die KI verkörpert, auch super. Ich hatte richtig Spaß mit dem Film, fand den super. Kann da gar nichts gegen sagen. Klar ist der hanebüchen, aber das habe ich auch erwartet, dass das passieren würde.
Ich würde sagen, wir geben das Wort erstmal an Mo, weil der liegt am anderen Ende des Spektrums. Da haben wir erstmal eine ganz gute Eingrenzung des Ganzen.
Sie? Ja, also wir haben sie schon, die Rentzone. Wir können, wenn ihr wollt, eine zweite aufmachen, weil das hier ist
ja,
definitiv,
Rentzone.
Ein Film, den wir am Ende des Jahres da nochmal drüber reden werden.
Das ist die Rentzone.
Also, stellt euch vor, ihr habt eine KI und die ist Richter und Henker in einem und dann ist es Rebecca Ferguson. Klang für mich jetzt auch nicht so schlimm. Ich hasse Chris Pratt. Ich finde den nutzlos, diesen Knilch. Nicht nur als Schauspieler, sondern leider auch als echten Menschen ist er ein Typ, dem man gar keine Plattform mehr geben sollte, diesem Fickfehler. Anyway, ich habe Mercy geguckt. Jetzt kannst du natürlich fragen, warum guckst du Mercy, wenn du den hast? Ihr wisst es, der Grund sitzt da unten auf meinem Sofa. Sie hat gesagt, ich will sehen, dann gehen wir sehen. So, ich weiß nicht genau, was Chris Pratt gespielt hat, in welchem Film er war. Er war nicht im selben wie Rebecca Ferguson, die war schon nicht gut. Aber er schien offensichtlich in so einem Paralleluniversum zu sein, wo alles, was er sagt, Shakespeare-haftes Wichtigkeit hat, eine Wucht hat. Der Typ spielt irgendwo zwischen Holzwurm und seiner eigenen Satire. Warum sitzt er übrigens barfuß auf diesem Stuhl? Es macht überhaupt keinen Sinn. Also da wird ja kein Strom transportiert, wenn der umgebracht werden soll. Das ist einfach nur, weil wenn du barfuß bist, dann gehst du durch eine kalte Halle, ist extra schlimm. Wenn eine KI mit dir dich vollsabbelt oder was, ich weiß es nicht, habe ich nicht ganz verstanden. Die Story hast du schon erklärt, super gemacht. Deine Erklärung ist auf jeden Fall deutlich spannender. Für mich war das so ein vorhersehbares Potpourri aus Thriller-Klischees. Du wusstest exakt nach 17 Minuten, wer die Bösewichte sind. Also
stopp, nein, das ist gerade wieder. Ich falle dir jetzt in dein Rant, in Rant so ein Wort, weil ich stimme dir bisher hier zu, aber das ist genau nicht so, weil er erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang versucht klarzukommen, bis es überhaupt mal mit der Detektivarbeit losgeht. Hast du
auch wieder recht, bevor die anderen Leute kommen, ja. Visuell Flickenteppich aus Handyaufnahmen, drögen CGI-Gesichtern und das hätten sie mit Lego immer drehen sollen, wäre spannender gewesen. Hat mich massiv, ich hab's nämlich übrigens, also, ne, hat mich massiv an War of the Worlds erinnert. Also, der hier ist nicht schlechter als der Film mit Ice. Mein Traum-Szenario wäre ja der Bösewicht von oder der Gute von Mercy hier. Er ist ja ein Cop, ist ja ein Guter. Ist ja klar, alle Cops sind gut. Ne? Das sagt uns ja dieser Film auch nachher. Nur die Bösen nicht. Aber die fangen wir dann auch immer und dann schmeißen wir die raus. Genau wie die zweite Aussage, dass die KI, ja, die KI ist auch nicht gut, aber wenn sie sich irrt, dann weiß sie das und dann lernt sie daraus. Wollte ich mich eigentlich verarschen oder was? Also sowas Dummes habe ich noch nie gesehen. Ich habe mich ganz gefragt, ist das wirklich Absicht? Welche Message steckt da noch hinter? Wir wissen ja, dass Herr Pratt leider ins Rechte tendiert. Und dann wundert es einem natürlich auch nicht, was einem hier präsentiert wird. Ein Produkt, das er selber mit erschaffen hat, wendet sich gegen ihn, bla bla bla. Rebecca Ferguson, ich weiß nicht so genau, klar, der Paycheck, der wird's gewesen sein, weil die fand ich ja auch ganz, ganz übel. Es soll wahrscheinlich so ein bisschen niedlich sein, dass sie ab und zu in diesen Störsequenzen, wenn die KI nachdenkt, dann wackelt das Bild und dann siehst du ab und zu so, dann geht ihr Mundwinkel hoch, dann lächelt sie so ein bisschen, weiß nicht genau, was uns das sagen soll. Also Max Headroom in den 80ern war da schon deutlich, deutlich subtiler und spannender. Du hast nichts erwartet und hast was gekriegt und warst froh. Ich habe nichts erwartet und habe halt hier diesen KI-Slop gekriegt. Das ist für mich alles nicht tragbar. Ich weiß nicht, ist das der Typ, der diesen schlechten Karate-Film da gemacht hat vor kurzem? Timur Bekmambetov? Oder ist das?
Also Timur hat damals hier Wächter der Nacht gemacht.
Ja.
Dieser russische Typ, und ich habe im Zuge dessen auch recherchiert, dass der hat diese ganzen Desktop-Thriller der letzten Jahre zu verantworten.
Ja, das Searching, macht
Missing und so weiter. Ja. Und der hat das jetzt quasi auf die Spitze getrieben.
Ja, das macht alles Sinn. Man fühlt sich glücklicherweise sehr oft natürlich an Minority Report erinnert, nur dass das halt ein wirklich guter Film ist und das hier ist es nicht. Ich verstehe aber auch, warum es den gibt, weil jetzt vor kurzem wurde ja so lange darüber gehasselt, wie schlimm bei The Rip immer wieder erklärt wird, was da gerade passiert. So, und die Leute echauffieren sich darüber, scheiß Netflix-Film, aber eigentlich tun sie den Gefallen, du kannst die ganze Zeit auf dem Handy gucken oder Pommes machen oder sowas und der Film holt dich dann immer wieder ab. Ich hatte mehr Spaß mit The Rip als mit dem hier. Ich weiß nicht genau, was das über mich aussagt. Wahrscheinlich hat mich das nicht so gestört, weil hier bei dem einen gab es wenigstens Schauspiel. Hier gibt's ja kein Schauspiel. In keiner Sekunde hat Chris Pratt hier irgendwie gut geschauspielert. Ich weiß nicht, ob er es je gemacht hat, aber hier hat er es auf jeden Fall nicht gemacht. Hat mich richtig runtergezogen, richtig idiotisch, Kackfilm und wird höchstwahrscheinlich auf der Liste landen. Ob es noch bessere Anwärter gibt für die 1 und 2 und 3, weiß ich nicht. Aber unter den 10 ist er auf jeden Fall jetzt schon.
Oder die Weißfee. Steven, willst du oder soll ich erstmal?
Ja, also ich ordne mich irgendwo dazwischen ein. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass er ein bisschen gebraucht hat, bis die Detektivarbeit losgeht. Das habt ihr ja so ein bisschen bemängelt eben. Fand ich persönlich nicht so schlimm und ich finde, wenn er dann praktisch mittendrin ist in der Detektivarbeit, dann finde ich den auch unterhaltsam und auch spannend und der hat mich dann auch gepackt. Aber so ab der Hälfte wird er schon wirklich immer dümmer. Und es passieren halt einfach Dinge, über die kann man dann halt auch nicht hinwegschauen. Es ist dann auch hinten raus, dass die KI auf einmal Sachen macht, die überhaupt nicht mit dem zusammenlaufen, wie sie eigentlich programmiert ist. Und weiß ich, vielleicht soll das ja irgendeine versteckte Aussage sein oder sowas. Aber das fand ich wirklich super dämlich. Ja, auch ansonsten so den Plot an sich fand ich okay. Ich habe es jetzt nicht direkt am Anfang gerochen wie der Mo. Der hatte anscheinend eine etwas bessere Nase als ich, eine etwas größere. Aber der gute Riechkolben von Mo,
der kann einiges. Die Nase eines Mannes?
Ja.
Genau. So auf deinen Film geschaut.
Wollen wir nicht vertiefen hier.
Vor allem Adrian Brody, Alter, Nasenbrüche. Ich will unbedingt mal den, also egal.
Ach, um Gottes Willen. Nee, also hinten raus hat er für mich halt sehr stark nachgelassen und ich fand auch das Finale total blöd und dachte dann so, irgendwie hätte das ein richtig cooler Film sein können und am Ende war er irgendwie nur okay. Aber, und da muss ich Mo deutlich widersprechen, der hier ist, also mindestens 3 Ligen über Krieg der Welten. Also Krieg der Welten ist wirklich absoluter Abschaum gegen das hier.
Ja, aber der ist, dabei ist er ja charmant. Du kannst Kartoffeln essen und Wein trinken dabei. Hier willst du die ganze Zeit nur ausmachen.
Wow. Also bei, ich muss sagen, wow. Krieg der Welten hatte ich auch mehr Spaß.
Bei niemand erwartet ja, dass Eiswürfel schauspielern kann. Ja, ich meine, das, warum sollte der? Woher soll denn das kommen? Also ist das schon wieder irgendwie ein bisschen charmant, wie der auch so Shakespeare-haft versucht, ganz ernster zu wirken und die Welt zu retten mit seinen ganzen Tools, die er hat. Aber hier hast du ja jemanden, von dem tatsächlich Leute da draußen behaupten, das sei eine seiner besten Schauspielleistungen. Ja, Mann, der Typ kommt von Parks and Recreation. Das waren seine besten Schauspielleistungen. Der soll Comedy machen und fertig. Alles Ernste nehme ich dem einfach nicht ab.
Ja, also was kann ich hier noch hinzufügen? Diese Logik-Sachen mit der KI, also das hat man ja relativ schnell gemerkt, das ist nicht der Film, wo ich darauf pochen sollte. Und da sind wir uns ja auch irgendwie alle einig, wir wichten das nur unterschiedlich. Ich meine, ey, Rebecca Ferguson, wie die dann immer so dann lächeln soll und um dann irgendwie menschliche Emotionen zu zeigen, das ist alles so unlogisch. Und dieses auch die ihre Wertungen von Chris Pratts Ermittlung. Und dann geht das dann immer so 2% runter, so, nee, aber mehr gebe ich dir nicht, du kleiner Wicht. So, weißt du, so, was ist das denn? Also gibt's da nur so ein Prozentgefälle und dann plötzlich, ach, ist egal. Wie gesagt, das stelle ich gar nicht in Frage. Ich find's halt irgendwie nur merkwürdig, dass wir 2026 immer noch so Filme über KI machen, wie man sich das KI in den 80ern vorgestellt hat. Also das Konzept von KI wird überhaupt nicht so, wie wir das ja jeden Tag anwenden, das findet aber irgendwie nicht Einzug in unsere Drehbücher und das finde ich immer so spannend. Das ist immer so ein Supercomputer, das ist immer so Big Brother 1984 oder was, aber es ist irgendwie merkwürdig. Das ist mir bei dem Film mal wieder aufgefallen, dass das eigentlich ein geiler Film wäre, der auch aktuell sein könnte, aber sich dessen gar nicht, also es ist einfach nur der Geist in der Maschine. Der fügt diesem ganzen Komplex da gar nichts hinzu und deswegen finde ich das ein bisschen schade darüber hinaus. Ich fand Chris Pratt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss halt auch sagen, er ist halt sehr limitiert. Aber ich fand ihn eigentlich schon für das, was er hier spielt, okay. Aber also ich finde jedenfalls nicht, dass er den Film zerstört hat. Ich finde, der Film ist eher, mein großes Problem ist eher, dass er nicht spannend war. Der hat zwar ein paar nette Twists so hinten raus, aber das ist halt nichts. Also du hast ja, niemand, der guckt den Film und hat in irgendeiner Sekunde Angst, dass er es wirklich ist. Sorry für den Spoiler. Scheiße. Aber nee, ganz im Ernst, ne? Also der Film ist doch klar, wie er ausgeht. Und das finde ich bei dem Film eigentlich am schlimmsten. Vor allem, weil der eigentlich ja originelles Konzept hat. Du bist mal in so einem Desktop-Thriller drin und du kannst in die Situation wieder mit eintauchen und das mit durchleben. An sich übelst perfide, das wäre eine super perfekte Black Mirror-Episode, das Ganze hier, wenn du das gut schreiben würdest. Aber so war ich halt durchgehend gelangweilt und habe mir sehr oft auf den Kopf gefasst. Für die Flop-Liste wird es bei mir aber jetzt auch nicht reichen.
Und es ist halt auch mega konstruiert. Also das ist ja auch...
Ja, natürlich. Ja, aber wenn
es gibt diese eine Szene, ja, wo einer mit einem Foto durchs Bild huscht. Und er sieht irgendwas auf dem Foto. Wenn es diese Szene nicht gegeben hätte, dann wäre der Knecht 2 Minuten später gekillt worden. Das ist,
und das Foto gab es die ganze Zeit.
Ne? Das ist das viel war zu konstruiert.
Ja auch, das war ja auch schnell
ein Schlecker und hat das ausgedruckt.
Ja, das hat die KI auch gesehen, aber spielt keine
Wurst. Aber nein. Man kann, aber ehrlicherweise kann man, wenn man will, und ihr wollt auf jeden Fall nicht,
nee.
Wenn man will, kann man das alles auch ein bisschen erklären. Und man kann auch da Sachen finden, die passen. Also das geht schon und ich habe auch, glaube ich, in meiner Kritik geschrieben auf Letterboxd, also der Film erfordert wahnsinnig viel Wohlwollen. Ich hatte dieses Wohlwollen und deswegen haben mich ganz viele Sachen entweder gar nicht so gestört, weil ich die gesehen habe und dann mir gedacht habe, gut, klar, muss auf irgendeiner Ebene auch plot-convenient sein, sonst ist der Film auch nach 2 Minuten zu Ende. Das muss man ja auch dazu sagen.
Dann hätten sie besser schreiben müssen.
Ja. Naja, aber ich glaube, das Thema ist auch einfach groß.
Wenn du wohlwollend da rangehst, dann ist das einfach einer der Filme, die man guckt. Die guckt man nicht wieder. Und dann ist das so eine 6 oder so. Man kauft sich die DVD irgendwann mal für 2 Euro aus dem Grabbelkasten. Sure. Ich kann das halt eben
nicht. Bei mir war es eine 8. Ich fand ihn halt einfach super.
Das ist halt ein High-Concept-Film,
halt wirklich gut.
Und wenn du das bei so High-Concept-Filmen
auch total packend. Und ich finde auch, zum Beispiel, wenn man es will, fand ich schon sehr starke Parallelen zu den KI-Problemen, mit denen wir heutzutage tagtäglich teilweise in Kontakt sind.
Ja, nicht das Problem alles, ist nur, dass die Aussage hier ist, dass es alles gut und nicht andersrum. Nee,
finde ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Das kann man, wenn man es verteufeln will, kann man das da drin sehen, muss man aber nicht. Aber gut.
Ja, was ich sagen wollte noch, die Aussage? Die Aussage hier ist, und die wird ja wörtlich so gemacht. Wörtlich sagt er ja, wir machen alle Fehler, also inklusive KI, und wir lernen daraus, wir sind uns gar nicht so unähnlich. Das ist ein Text aus diesem Kackfilm. Also, was soll mir das denn sagen?
Ist das so falsch, oder?
Ja, natürlich ist das falsch.
Wieso ist denn das falsch? Warum erwarten wir denn, dass wir
Dinge so zu lernen wie Menschen? So simpel ist das. Weil du immer Menschen brauchst, um es reinzufüttern. Und hier der einzige Grund, warum die KI nicht den Fehler gefunden hat im System, ist halt, weil Menschen manipulativ Dinge vorenthalten haben. Aber
das ist doch auch jetzt so. Du kannst der KI im Film doch jetzt nicht vorwerfen.
Das war doch 17 Fälle vorher schon so. Ergo hätte es dieses Ding gar nicht geben dürfen, weil das doch jeder weiß.
Das ist ja richtig, aber dann gibt's ja keinen Film.
Ja, also eben. Das wäre auch schöner
gewesen. Du kannst
gewesen.
Den Film doch nicht vorwerfen,
natürlich.
Dass die KI nicht alle ihre... Also es ist ja gar nicht vorgesehen, auch in der Logik des Films ist nicht vorgesehen, dass die KI ihre Macht über alle Sachen, die irgendwo da sind, zu nehmen, um einen Fall zu konstruieren und zu lösen. Ja, sondern
aber
das ist ja, die soll ja nur die Fakten, die du reingibst, bewerten.
Ja, genau. Und anhand dieser Fakten, und sie hatte alle Fakten, übrigens auch die Fakte, also den Fakt, den hier Dr. Slop gesehen hat in diesem Wischiwaschi-Hologramm, das irgendwie so hässlich war, dass ich überhaupt mich gewundert habe, wie da was erkennen kann. Aber der hat da was erkannt, was die KI nicht erkannt hat. Wieso nicht? Also, das macht ja keinen Sinn. Und de facto,
weil die KI nicht ermitteln soll.
Das Einzige, was diesen Film gut gemacht hätte, wäre, wenn er am Ende einfach gebraten worden wäre, denn das wäre das, was eine KI heutzutage machen würde. Ne, die Überwachungspropaganda haben wir aufgebaut, wir können uns gar nicht leisten, dass der jetzt zeigt, nach 17 Fällen, was auch eine bescheidene kleine Zahl ist, ich hätte da mehr erwartet, aber nach 17 Fälle hat diese ganze Stadt, die vorher Sodom und Gomorra war, zu Friedenhofen gemacht? 17 Tote? Alter, ich bitte dich, das kann man von vornherein nicht
glauben. Leipziger Hauptbahnhof jeden Abend, also...
Ja, wahrscheinlich. Also wenn sie ihn umgebracht hätten, dann hätte er noch zwei Mutsternchen von mir bekommen. Aber so ist das halt einfach blöde Überwachungspropaganda, die keinen Sinn ergibt.
Würde ich mich über alles streiten, aber müssen wir jetzt nicht.
Macht ja also, nichts.
Ich würde sagen, das haben wir schon ganz perfekt gemacht. Ich fand es unterhaltsam.
Das war halber Fallout hier.
Ich nehm den Brotkrumm gleich an, Steven. Ich wollte nur eigentlich noch sagen, ich finde, das ist halt so dieses Schicksal dieser High-Concept-Filme. Wenn du mit dem Konzept gehst, dann stellt sich das einfach über alles. Vor allem auch in der Inszenierung und im Drehbuch. Und ich glaube, damit hast du einfach mehr gewiped als wir. Und ich finde das immer sehr schade, dass man dieses Potenzial bei solchen Sachen dann einfach nicht nutzt. Da sind mir die Logiklöcher gar nicht so wichtig. Sondern das Spannende ist ja, wie ihr ja auch schon gerade gesagt habt, in unserem Alltag, wir arbeiten so viel mit KI, irgendwann bringen wir, kannibalisiert sich das, weil wir nur noch mit KI arbeiten und KI lernt dann von KI. Und diesen Effekt, das mal auszutangieren, also weißt du, wenn wir in alle Texte und alles, was wir im Internet machen, plus noch KI in ChatGPT reinballern und was auch immer, dass dann auch so eine Verzerrung entsteht. Und ich habe das hier eigentlich so ein bisschen auch drin mir erhofft, dass die Maschine sich gegenseitig dass die KI sich irgendwie selbst, kannibalisiert, wie schon gesagt. Aber
wir erwarten doch nicht ernsthaft, dass in einem Action-Blockbuster mit Chris Pratt und Rebecca Ferguson mir irgendwas Tiefsinniges über KI erzählt wird. Das erwartet ihr doch wohl nicht im Ernst.
Ich hab's nicht erwartet, aber das Doofe ist ja, und deswegen sind ja auch mindestens zwei hier sehr enttäuscht, dass das ja Potenzial ja von der Story-Idee, vom Konzept her da gewesen wäre. So, und das ist es ja eigentlich nur. Du hättest diese Prämisse nehmen können und kannst ein Meisterwerk draus machen. Aber I don't know. Fallout, ich hab's geguckt. Staffel 2 ist durch. Ich mach's so kurz, wie es geht.
Ich hab's geguckt. Ich war der.
Ich hab's geguckt. Es ist super erfolgreich, ne? Ist, ich glaube, die erfolgreichste Prime-Serie. Egal, zweite Staffel ist raus und ich finde ja, ich sag's gleich, ich finde die besser als Staffel 1 sogar. Wir folgen weiterhin Lucy von Ella Purnell gespielt. Die ist so, die ihren Spaß hat, jetzt so ihre dunkle Seite zu entdecken. Die ist raus aus ihrem Wortmodus und ihrer Naivität und ist wesentlich kompromissloser, macht so auch ein bisschen Drogenerfahrung in dieser Staffel und dadurch wird sie eben immer mehr, gibt's so einen Turn zwischen ihr und dem Ghoul. Der Ghoul wird immer weicher, sie wird immer, so Buddy-Dynamik halt. Sie jagt ihren Vater Hank, von Kyle MacLachlan gespielt, großartig, Legende. Am Ende von Staffel 1 ist der abgehauen Richtung New Vegas, das haben wir gesehen. Und in dieser Version von New Vegas, ich kannte die Spiele nicht, das ist wohl das beliebteste Spiel der Fallout Reihe. Ich find's großartig. Das Setting ist geil, das ist irgendwie grell, dekadent und irgendwie politisch verseucht. Gleichzeitig, du hast überall diese, also diese Details, hast du so Strip-Bosse und irgendwelche Warlords und Tech-Eliten, die so rumrennen, aber das, ohne das alles so auszuerklären, die Welt wirkt einfach sehr lebendig und damit kann ich immer sehr viel anfangen, wenn du weißt, da ist jede Rüstung, jedes Buch, was da steht, das hat alles eine Bedeutung, auch wenn es gar nicht wirklich im Vordergrund stattfindet. Vorkriegstechnik und alles, was, dann hast du halt diese Brotherhood of Steel, da kennen wir ja noch Maximus, den gescholtenen Kadetten oder Soldaten aus Staffel 1, der jetzt dann halt ein vollwertiges Mitglied ist, weil die Brotherhood of Steel ihn ja am Ende von Staffel 1 dann wieder zu sich genommen hat. Das ist nochmal ein bisschen spannender, weil er merkt, dass er einen inneren Konflikt zwischen Loyalität und Zweifeln so ein bisschen mit sich trägt. Und das finde ich eigentlich hier wesentlich greifbarer als in Staffel 1, wo er mir eher nicht gefallen hat. Da war er so ein plumpes Love Interest für Lucy. Ja, und dann hast du halt den Ghoul, Cooper Howard, gespielt von dem begnadeten Walton Goggins, der einfach zwei Punkte auf deine Wertung, die du für diese Serie geben kannst, obendrauf zementiert. Einmal als Ghoul und einmal als Nicht-Ghoul, weil du hast zwei Handlungen parallel laufen. Wir sehen halt nach und nach, wie in der Vergangenheit das zu diesem Fallout kam. Da geht's weiter. Und eben er als Ghoul macht einem, wie gesagt, auch eine Wandlung durch. Jede Szene mit ihm ist einfach pures Gold, weil er hat diese zynische Art, die kennt man aus Staffel 1 und so eine tragische Tiefe, die er hier irgendwie auch noch immer mehr bekommt, je mehr man über seine Vergangenheit eben und seine Verbindung zu Vortec erfährt, auch mit seiner Frau und was da in der Vergangenheit passiert ist. Parallel deckt der Bruder von Lucy, das haben wir auch in Staffel 1 schon gesehen, Geheimnisse in diesen Vault-Experimenten da auf, in diesen ganzen anderen Lagern und das fühlt sich alles nicht mehr wie Zufall an, so in Staffel 1, sondern jetzt verdichtet sich das langsam. Dazu kommen ziemlich geile Monster, so sogenannte Deathclaws, geil animiert. Es gibt einen Riesenskorpion, ich bin voll an Bord. Da kommt Kampf der Titanen, Sandro aus seiner Jugend wieder zum Vorschein. Dann gibt's so verrückte Sekten, hier so Macaulay Culkin spielt eher nur eine Mini-Nebenrolle, den Anführer von so einer Caesars-Legion. Dann hast du Justin Theroux in der Serie, der absolute Scene-Stealer ist und dann glotzt auch mal Ron Perlman kurz zum Beispiel vorbei, um eine Partei anzuteasen, die wir halt später noch zu gesehen bekommen. Ich finde das alles noch ein Ticken geiler als in Staffel 1, weil sich das einfach mehr verdichtet, wir mehr Schauwerte bekommen, das Politische mehr Überrang bekommt und ich finde, die Staffel fühlt sich größer an, ist auch gleichzeitig düsterer und lustiger gleichzeitig und immer noch höllisch brutal. Das Production Design und das Setting ist toll. Ich habe nicht einen schlechten CGI-Effekt oder sowas gesehen. Die Musik von Ramin Djawadi ist großartig. Jetzt klingt das alles mega gut, es wäre so eine Lieblingsserie, aber trotzdem muss man sagen, es ist für mich als Nicht-Spieler trotzdem manchmal schwer, in diese Sache reinzukommen, weil vieles eben nicht erklärt wird. Das fühlt sich manchmal wie so ein Übergangskapitel an, wo man denkt, okay, jetzt werden hier Figuren und Parteien in Stellung gebracht, die kommen nur zwei, dreimal am Rand vor und ich muss das jetzt verstehen. Da verlangt Fallout schon echt viel von mir. Ich hab's zum Glück gebinged und gewartet, bis es fertig war. Wer sich erinnert, Staffel 1 kam ja auch am Stück raus. Deswegen fanden wir das damals alle so toll, weil wir es durchballern konnten, hat Prime diesmal nicht gemacht, was uns ja alle auch so ein bisschen erstmal auf Abstand gehalten hat. Ich kann nur sagen, gebinged macht das wirklich Spaß. Aber eben man muss Abstriche machen, wenn man als Neuling da reingeht, dass man eben viele Sachen sich zusammenreimen muss oder eben nicht versteht. Kann mir aber vorstellen, dass das für Fans einfach die geilste Serie aller Zeiten ist. Und das mag ich ja auch, wenn ich von irgendwas Fan bin, dann will ich ernst genommen werden. Und ich glaube, das ist die beste Spieleverfilmung, die es überhaupt so gibt.
Tja, du hast mir wahnsinnig viel abgenommen, weil mir geht es, ich würde schon sagen, exakt so wie dir, nur dass dieser Verdruss, den du jetzt zum Schluss erwähnt hast, bei mir größer ist. Ich gebe dir das alles. Also das ist einfach mit wahnsinnig viel Hingabe und Liebe gemacht. Das, ich glaube, das wird dem Spiel, ohne dass ich es gespielt habe, super gerecht. Ich bin halt eben auch an das Spiel nie rangekommen. Ich habe es versucht, ein, zwei Mal, und das ist nicht meine Welt. Auch wenn das irgendwie auf dem Papier, irgendwie finde ich das alles cool, so diese, dass die Technik extrem weit ist, aber irgendwie die Ästhetik in den 50ern stehen geblieben und diese ganze mit diesen Walls und diesen Atomkrieg und den Ödland und so. Irgendwie ist das alles geil, aber es war in Staffel 1 so und es ist jetzt noch mehr so, es ist mir alles super egal. Es ist mir alles so super egal. Und ich kann mit nichts da relaten. Ich fieber mit niemanden mit. Es gibt das ähnlich wie bei Game of Thrones. Es ist halt eine Riesenwelt und du hast halt ganz viele Storystränge. Und da gibt es Storystränge, wo ich automatisch zum Handy greife. Also wenn das aufs Bild kommt, dann habe ich keinen Bock. Also alles, was mit Maximus in der Bruderschaft ist, greife ich zum Handy. Das interessiert mich alles null die Bohne. Am ehesten natürlich noch Lucy und der Ghoul. Also das sind noch diese Stellen, die machen mir am meisten Spaß. Das ist, finde ich, halt alles schwierig. Mir wird halt ganz viel gezeigt und ich kaufe diese Welt halt einfach nicht. Ich finde alles, jetzt meine ich gar nicht so böse, wie es klingt, aber ich finde halt alles albern. Ich finde halt diese ganze Welt albern. Ich finde, die Tiefe sehe ich nicht, wenn ich das mal vergleiche mit, ist ein Quatschvergleich, aber mit The Last of Us, die mir auch Postapokalypse zeigt. Das fühle ich alles, das glaube ich auch alles. Und bei Fallout musst du es halt einfach hinnehmen, dass es so ist. Und das kriege ich hier nicht gebacken, weil ich damit nicht relaten kann. Und deswegen langweilt es mich zu Tode. Und ich hab ja angefangen, ich habe es nicht geschafft, bis jetzt fertig zu gucken, obwohl es auch wirklich nicht viele Folgen sind. Aber ich muss mich zu jeder Folge überwinden. Auch wenn das dann manchmal stellenweise Spaß macht und auch besser wird im Verlauf. Aber genau das ist es. Ich habe die Spiele nie gespielt und ich kann dieses Phantom nicht mitgehen, weil ich es einfach nicht habe. Und deswegen finde ich es einfach schwer, das zu kaufen, wie es mir gezeigt wird.
Ich würde denken, wir haben ja damals, glaube ich, ein Speedy gemacht zu dritt mit Mo und Steven. Ich würde es euch trotzdem empfehlen. Bitte? Warst du mit dabei?
Ich weiß gar nicht mehr, haben wir das?
Ja. Ich glaube ja. Ich glaube, ja. Du hattest es auch auf irgendeiner Liste.
Also hier können wir ja mal wieder sagen, so unterschiedlich Berg und ich so den einen oder anderen Film sehen, hat Berg hier gerade was ganz Wichtiges gesagt. Mir ist es auch komplett Wurst. Also ich hatte die erste Staffel, hab die geguckt, aber nichts daran triggert mich in irgendeiner Form hier auch nur noch eine weitere Stunde damit zu verbringen, weil die mir alle egal sind. Also klar, mag ich Walter Goggins und sein Design war auch geil, aber es zieht mich, also nichts dazu hin, das jetzt weiter zu gucken, weil Staffel 1 hat mich jetzt nicht irgendwie so, ne, im Englischen sagt man ja dieses wanting more, habe ich nicht. Also
es hat halt auch wieder 2 Jahre gedauert, ne? Das ist einfach immer der Tod. Ich musste mir auch ein Recap reinziehen. Man muss aber hier wirklich Prime sagen, ihr habt zumindest das verstanden, es kommt ein sehr, sehr langes Recap. Also man kommt ganz gut rein, finde ich. Und ich wollte auch gerade sagen, bei Mose ist nicht so ganz, aber Steven, ich glaube, das ist dein Shit.
Ja, mit Sicherheit. Ja,
ich werde die auch auf jeden Fall gucken. Es wäre auch schon fast passiert. Wir hatten zur Auswahl Hijack und Fallout und meine Frau hat entschieden und deshalb schauen wir jetzt erstmal Hijack. Und danach wird dann Fallout auf jeden Fall auch noch über den Bildschirm flimmern und ich vermute, dass das für mich von den beiden Serien wahrscheinlich die bessere Wahl ist. Mal gucken. Ich werde ja demnächst mit Mo drüber reden, über Hijack. Mal schauen, was da rauskommt.
Ich wäre fast auch komplett bei Mo gewesen. Also ich hatte persönlich kein Interesse, das weiterzugucken. War eigentlich nur der Grund in Ermangelung von, was gucken wir als nächstes? Plus Sandro meinte, die ist durch. Ich lasse die mal im Podcast besprechen und plus meine Sofabekleidung wollte es unbedingt sehen. Wären die drei Sachen nicht in der Kombination gewesen, hätte ich nie die zweite Staffel geguckt.
Von diesen drei Sachen habe ich hier keinen Druck.
Ja, siehst du mal.
Aber man muss noch was Wichtiges sagen, der Hund stirbt nicht.
Und das finde ich großartig. Das kann man nicht von jedem Film sagen.
Ja. Allerdings hätte ich erwartet, dass der deutlich mehr in Szene gesetzt wird. Der ist halt einfach nur immer so am Rand
aber
da.
Aber die Szene, aber wo
irgendwie
Walton,
keine Momente.
Wo Walton Goggins an der Stange aufgespießt ist und der Hund ihm dann immer da, ach, das fand ich sehr zucker. Das war meine Lieblingsstelle. Na gut, egal.
Ich glaube, da bin ich noch nicht. Ich glaube, das war das Finale mit der Stange von der Folge, die ich als letztes geguckt habe.
Ja, dann das ist tatsächlich meine Lieblingsfolge, die jetzt kommt.
Gibt es in Fallout eigentlich auch
Häschen?
Auch heilige Straßen?
Ja, ja, das hast du schön gebaut. Also, nee. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Berg, ich will wissen, wie du den Film gefunden hast.
Mir hat der gut gefallen, weil ich erstmal die Prämisse mochte. Ich bin ein Fan, genau wie Steven wahrscheinlich auch, einfach von Kammerspielen. Und dieses Kammerspiel ist wirklich sehr, sehr kammerspielig. Mhm. Also der Raum in dem Spiel ist sehr begrenzt und der ist auch einfach schwer auszuloten. Und das merkt man auch. Aber das hat mich nicht so gestört. Worum geht's bei Hello Road? Und zwar sehen wir am Anfang des Films Rosamund Pike und ihren Ehemann, die mitten in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr einen Anruf kriegen von ihrer Tochter, die anruft und sagt, ja, sie war mit dem Auto unterwegs im Wald und hat eine junge Frau angefahren und weiß jetzt nicht, was sie tun soll, weil sie weiß nicht, ob die noch lebt oder ob sie umgebracht hat und was sie jetzt macht. Und die Eltern sagen, na klar, wir kommen zu dir, aber der Weg ist relativ weit. Das ist locker mal eine Stunde Autofahrt zu ihr hin. Und während sie sich ins Auto setzen und zu ihr fahren, telefonieren sie die ganze Zeit mit der Tochter. Und da Rosamund Pike in dem Film Notfallambulanz-Krankenschwester ist, versucht sie ihr halt zu helfen bei der Erste Hilfe, so mit Herzdruckmassage und sowas und sie zu beruhigen und die richtigen Sachen zu machen und sagt, hier, wir bleiben bei dir, damit du nicht alleine bist und ruft die Polizei, bis die eintrifft und sowas und wir kommen auch. Und dann ist der ganze Film, wie die im Auto sind und mit der Tochter telefonieren. Mehr siehst du nicht. Und das mag ich als Prämisse und ich finde das hier auch gut gemacht, weil sich das spannend überträgt, finde ich, diese Situation. Du kannst dich gut reinversetzen, weil du genauso wenig Informationen hast, wie die beiden Charaktere, die im Auto sitzen. Du kriegst exakt nur das, was die Tochter am Telefon erzählt. Und das mag ich prinzipiell, wenn du so als Zuschauer mit reingenommen wirst. Dann passieren allerhand Dinge, die vor allen Dingen am Ende auch nochmal ein bisschen übernatürlich wirken. Und dann gibt es ein Ende, welches dich das Ganze nochmal hinterfragen lässt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo sich die Geister scheiden. Ich fand das interessant. Es hat mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, aber es hat dazu geführt, dass ich über viele Sachen nochmal nachgedacht habe, was eigentlich ein gutes Zeichen ist bei Filmen. Und wenn man so ein bisschen interpretiert in die eine oder andere Richtung, kriegt man da entweder was raus, was einen sehr befriedigt oder wo man sagt, boah, weiß ich nicht, ob ich das kaufe. Unterm Strich ist das Ende, glaube ich, streitbar, aber mir hat der Film insgesamt wirklich gut gefallen. Ich mochte den, würde den auch empfehlen.
Guck mal, da sitzen wir wieder auf derselben Bank. Sitzen nebeneinander, essen Pommes, rot-weiß und freuen uns darüber. Mhm. Nee, geht mir auch so. Also erstmal eins vorweg, Steven, das wird ein Film sein, den du magst. Erstmal hat der ein unterschwelliges Shyamalan-Ding laufen, das von dem du nicht weißt, bis du es dann hinterfragst. Und das ist in der Regel tatsächlich nach dem Ende vor allem. Und das ist so ein Film, den kann man zweimal gucken. Mhm. Weil du dann, ne, das ist so dieses schöne Ding, jetzt achte ich mal auf was, weil ich habe da schon so meine eigene Theorie, die total off sein kann, aber das ist geil. Und ich habe von jemand anders, den ich kenne, eine mehr straightforward, also eine klarere Theorie gehört, die auch total fein ist und auch vieles erklärt. Aber hier gibt's so kleine Elemente und das Ende, selbst der Abspann, ist weird. Also meine Film
und dem Abspann.
Weird jetzt, ist ja auch schon mal
sehr. Und jetzt holen wir uns Sandro. Jetzt holen wir uns Sandro für einen Abspann. Ja. Weil im Abspann läuft eine düster, langsame Version von Behind the Wheel von Deepish Mode.
Ach, ja. Yes! Das hast du schon gesagt.
Ja, ich hab den schon auf der Watchlist.
Aber hast du den Abspann gelesen?
Jetzt bestimmt nicht auf das, auf was du hinaus willst.
Siehst du, selbst im Abspann gibt es noch eine Metaebene. Das ist geil. Und da passt nämlich der Song super dazu. Und das ist, und auch, dass der so langsam ist, passt ja dazu. Ich will ja auch nicht spoilern, aber alles hat seinen Sinn und alles hat seinen Platz. Und das Ding ist mit Abspann gerade mal 80 Minuten lang.
Ja. Oh mein, also okay, stopp. Ja, also, guck ich jetzt. Spätestens jetzt bin ich an Bord. Alles, was ihr bis jetzt gesagt habt, hat mich eigentlich schon reingezogen. Das war wie so ein Sog. Berg hat angefangen und ich so, oh, okay, klingt nicht schlecht. Oh ja, wird immer besser. Dann hat Mo angefangen, Shyamalan, und jetzt sagst du 80 Minuten, zack, bin ich am Start.
Ja.
Der Typ, die machen das mit Absicht. Die sagen, bei dir Shyamalan, bei mir die Beschmut. Steven, wir dürfen uns nicht so leicht fangen lassen.
Doch, rein ins Netz, weil...
Wo läuft denn der? Wo läuft denn? Mach mal Service-Post hier.
Wow.
Ja, und wo läuft... Ach so.
Auf Wow. Und warum man diesen Film sowieso gucken sollte, ist halt eben genau, ja, das ist ein Kammerspiel und die, da haben wir alle irgendwie ein Faible für und ist halt wirklich ein Film, der theoretisch mit 5 Schauspielern auskommt und die auch nur dann da einsetzt, wo du die sehen oder hören musst und mehr eben nicht. Der Typ hat vorher I Came By gemacht. Das ist sein längster Film mit 110 Minuten. Der ist auch auf Netflix zu finden. Und davor 2019 Wounds. Das ist ein ähnlicher Film, der viel, viel offen lässt am Ende oder viel Interpretationsmöglichkeiten. Also der macht so kleine Pärchen. Alle so um die 80 Minuten, bis auf diesen einen, den er dann in England gedreht hat. Der ist länger. Aber was hier halt Spaß macht, ist wirklich, du merkst Rosamund Pike und Matthew Rhys an, dass sie schon sehr lange Schauspieler haben. Weil du nimmst denen alles ab, was die da sagen. Du bist mit denen gefangen in diesem Auto und in dem Auto bei dem Fahren wird euch was auffallen, wo ihr denkt, oh, das ist nicht so gut gemacht. Doch, das soll so. Also anders, ne? Ihr erinnert euch vielleicht, wie sehr ich das Autofahren im Pinguin gehasst habe, weil Dinge ausgesehen haben, wie sie ausgesehen haben. Ja, und ja. Hier fällt einem auch was auf und also ihr kommt nicht drauf, was es alles ist, weil es eben so viele Variationen davon gibt und das ist einfach deswegen ein toller Film. Also ich hatte viel Spaß damit. Und leider, deswegen ist gut, dass wir darüber reden, den haben noch nicht annähernd genug Leute gesehen.
2 hast du jetzt. Aber red mal nicht noch weiter drüber, weil erstens habe ich jetzt schon eine Ahnung, wohin es gehen kann. Und zweitens, wir haben hier nicht ewig Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das nächste Review dauert nicht so lang wie der Filmtitel.
Ja, also es geht um Eternity. Und die Ewigkeit ist ein sehr, sehr zentrales Thema in diesem Film, den ihr jetzt frisch auf Apple TV bekommt. Und zwar ist es ein A24-Film mit Miles Teller und Elizabeth Olsen in den Hauptrollen. Und ich habe jetzt den Namen von den dritten Knilch vergessen.
Der Callum Turner, den man gerade als James Bond handelt, was ich nicht hoffe.
Ja, wird man sehen. Egal. Auf jeden Fall ist es so, Miles Teller und Elizabeth Olsen siehst du erstmal gar nicht als sie selbst, sondern du siehst zwei Rentner, ein Rentner-Ehepaar im Auto, die sich unterhalten, die fahren zur Gender-Reveal-Party von der Tochter und die sind dann dort und du kurz davor kriegst du noch präsentiert, dass die Frau Krebs wohl hat und nicht mehr lange zu leben, dass sie das den Kindern aber nicht sagen. Und er, die ganze Zeit am Salzbrezeln fressen, verschluckt sich und stirbt und wacht im Zug ins Jenseits auf, als junger Mann, als Miles Teller nämlich. Das wird auch so erklärt, dass die Leute in dieser Zwischenstation oder im Jenseits immer die Form annehmen, wie sie in ihrem Leben am glücklichsten waren. So, das ist einfach die Prämisse, damit man die jungen Schauspieler da reinknallen kann. Passt. So. Und jetzt kommt Miles Teller im Jenseits an, wie es in solchen Filmen dann ist, schnallt er gar nicht, ach, ich bin wirklich tot, ach so, was passiert denn jetzt und so, keine Ahnung. Und wir bekommen das Konzept des Lebens nach dem Todes erklärt und das finde ich sehr erfrischend in diesem Film, weil das ist im Prinzip wie eine Jobmesse, wo Haufen Stände sind, die alle für ihr Produkt werben und die, weil du musst dich entscheiden, wo du die Ewigkeit verbringst. Ob du die Ewigkeit verbringst in einem Nachtclub, der immer, dein ganzes Leben ist ein Nachtclub, oder im Wald oder in der
Kapitalismus Wall Street, kannst du auch hin. Ja.
Genau. Oder also es sind so viele lustige Sachen im Hintergrund, wo du immer wieder siehst, was gibt es so für eine Welt, wo du dein Leben nach dem Tod verbringen kannst. Und das sind halt einfach so Messestände, wo die Leute dann so durch und jeder kommt, haben sie schon mal überlegt, was sie ihre Leben lang nach dem Tod machen wollen? Hier, kommen sie doch zu uns. Also das ist irgendwie witzig gemacht und das mochte ich einfach als Aufmacher. Und da er ja weiß, dass seine Frau auch bald sterben wird, versucht er das natürlich noch so ein bisschen rauszuzögern. Beziehungsweise dann stellt er fest, er darf nur eine Woche in diesen Zwischenleben verweilen, um sich dann wirklich zu entscheiden. Und in dieser Zeit will er das vorbereiten, dass wenn seine Frau bald kommt, dass die nachkommt und sie dann die Ewigkeit zusammen verbringen. Und dann passiert das auch. nachdem er sich so langsam ein bisschen zurechtgefunden hat in dieser Welt, dass seine Frau auch tatsächlich dann in Form von der jungen Elizabeth Olsen dorthin kommt. Und das Problem ist nur, er hat gedacht, naja, ist ja ganz klar, ist ja meine Ehefrau für 65 Jahre gewesen, die kommt natürlich mit mir mit. Aber nee, vor ihm hatte sie halt einen ersten Ehemann, das war die große Liebe ihres Lebens, und der ist im Krieg gefallen und der hat 65 Jahre in dieser Zwischenstation dort auf sie gewartet. Man kann sich nämlich entscheiden, sich nicht zu entscheiden, dann verweilt man halt ewig in dieser Welt und muss dort Arbeitsdienste verrichten. Und jetzt ist einfach die Rivalität zwischen diesen beiden. Auf der einen Seite ihr Ehemann seit 65 Jahren, mit dem sie ein Leben aufgebaut hat, und auf der anderen Seite die große Liebe ihres Lebens, der 65 Jahre im Jenseits auf sie gewartet hat. Und dann handelt der Film halt davon, dass sie beide sie überzeugen wollen, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Das ist der Film, und ich sag mal, insgesamt mochte ich den. Ich finde, er versaut sich hinten raus ein bisschen, weil die Welt, wie sie uns präsentiert wird, die ist am Anfang richtig cool. Also das macht so Spaß, wie diese Figuren ihm erklären, die haben ja dann auch so Agenten, die dann so ihre Fallbetreuer sind und ihnen dann sagen, ja, und wenn du es so machst und wenn du es so machst, und dann diese Prämisse mit dieser Rivalität, finde ich alles irgendwie cool. Und wie die uns dann zeigen, wie sie anfangen, diese Ewigkeit vorzubereiten, und dann kommt ja eigentlich die ernste Komponente, und an der ernsten Komponente scheitert der Film, finde ich. Alles, was in dem Film witzig ist und kreativ, ist cool, aber dann geht's natürlich um die philosophische Frage, die keiner beantworten kann. Wie willst du deine Ewigkeit verbringen, und wird nicht alles, was du auf ewig erlebst, dann eine Tortur? Und diese Fragen verhandelt der Film halt so klischeehaft, wie du sie dir jetzt schon aus... Also mach jetzt ein Brainstorming und du kommst genau darauf, wie der Film verlaufen wird. Und das fand ich aufgrund der Kreativität und der coolen Prämisse dann einfach schade, dass die ernsten Momente einfach alle nicht funktionieren in dem Film. Das schmälert das sehr. Also es hätte wirklich ein großartiger Film sein können. Er ist jetzt halt einfach ganz gut und unterhaltsam, aber verschenkt gerade in der zweiten Hälfte viel.
Hm. Ja. Das ist halt so hier mal wieder extrem Copy-Paste, weil alles, was Berg sagt. Ich mochte die ganze Prämisse, diese Leichtigkeit am Anfang, auch hier, ne, jeder kriegt so ein JK, so ein Jenseitskoordinator an die Seite gestellt, und der muss sich dann betreuen, sind aber übelst abgenervt, dass alle mit ihren ETPT der Extrawünschen kommen, auch dass da teilweise eben Kinder rumrennen oder Rentner, weil die halt einfach in diesem Lebensstadien am zufriedensten waren, und dann ist dann
die Nachbarin von ihnen, ja, ist der absolute Knaller.
Oder dieser Witz mit dem Jungen, weißt du, der, wo er dann sagt, du warst am glücklichsten oder irgendwie, und der hatte und dann sich herausstellt, das ist ein 9-jähriger Junge, der im Autounfall gestorben ist. Also das ist so zynischer, schwarzer Humor teilweise, der mir richtig gut gefallen hat. So, und der Junge findet es natürlich gar nicht funny. Ja, und dann ist es aber halt genau schon, wie du sagst, es ist sehr, hinter diesem ganzen coolen Build-up verbirgt sich dann halt eigentlich ein sehr konventionelles Liebesdreieck, und du hast dann, also du hast ja gerade gesagt, man brainstormt jetzt, welches vorhersehbares Ende es hat. Ich finde sogar, der Film schafft es, mehrere vorhersehbare Enden zu liefern. Also die ja nacheinander abspulten, alle fand ich sie enttäuschend, anstatt irgendwas Neues zu machen. Und unabhängig davon muss ich sagen, es ist ein Film, guckt den euch an, weil man kann einfach, vor allem zu zweit, also man kann gut drüber reden. Also ich weiß, ich muss auch sagen, Svenja zum Beispiel war sehr berührt von dem Film. Also das ist sehr, ich glaube, sehr individuell, welche Themen der in dir triggert. Also weil Vergänglichkeit und alleine zum Beispiel übrig bleiben und was machst du dann, wie entscheidest du dich und so, das sind schon auch viele, viele tiefe Themen. Und das Schöne ist halt mal, dass der Film nicht mit diesen deepen Themen so melancholisch umgeht. Also eigentlich ist es ein easy watch, der dich trotzdem berühren kann. Und das fand ich an dem schon doch ziemlich cool.
Ja. Ja, da habt ihr ja jetzt ganz schön viel Staub aufgewirbelt.
Gut, red mal einfach gar nicht darüber. Das sagt,
dass du erzählen willst,
oder nicht?
Genau. Ja, alles gut. Ja, also ich ganz in aller Kürze, ich finde die Prämisse auf jeden Fall, es klingt deutlich interessanter, als ich es mir vorgestellt habe. Und die Schauspieler scheinen da ja auch ein bisschen zu beizutragen, dass der über den Standard liegt, und klingt jetzt für mich nicht völlig außerhalb des Möglichen, dass der irgendwann mal über meinen Bildschirm läuft. Aber prinzipiell ist das ja nicht so mein Genre. Von daher Ich bin da eher bei Staubhasen, weil der hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Der Dust Bunny, den wollte ich gar nicht so wirklich gucken. Hab das jetzt hier für die Folge trotzdem gemacht und dachte danach, ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen und vor allem habe ich ja vorher schon gehört, dass Berg und Sandro sehr ambivalent zu dem Film stehen und Berg sowas geschrieben hat, wie nach 10 Minuten hat er eigentlich schon gar keinen Bock mehr und ich habe mich nach 10 Minuten gefragt, wie kann man zu dieser Schlussfolgerung kommen? Das ist mir absolutes Rätsel, absolutes
kann
Rätsel.
Kann ich dir ganz klar sagen, es ist einfach überhaupt nicht mein Film.
Ja, aber warum?
Warum? Ich fühle das gar nicht. Also ich finde der Film, jetzt gehen wir schon ganz tief in die Kritik, ich finde, der kann sich überhaupt nicht entscheiden, für wen der ist. Ob das ein Kinderfilm ist oder ein Erwachsenenfilm oder sonst was. Ich finde, das wird so krass durchmischt und ich komme mit dieser Naivität und diesen ganzen Ausgangspunkt und dieses Fantasiegedöns, das nervt mich alles. Deswegen fand ich das unerträglich, schon ab Szene 1. Also ab Szene 1 dachte ich mir, oh, das ist nicht mein Film. Und es wurde nicht besser und nach 15 Minuten dachte ich mir, boah, keine Ahnung. Und nach 15 Minuten habe ich tatsächlich auf anderthalbfache Geschwindigkeit gestellt, damit es schnell vorbei ist. Ich konnte das nicht ertragen. Das ist wirklich Berg, nicht mein Film. Gar nicht.
Was stimmt denn mit dir nicht, ey?
Das ist wirklich gar nicht mein Ding. Ich hätte den normalerweise ausgemacht, wenn wir den heute nicht hätten besprochen.
Ja, aber dann mach ihn doch aus. Man kann doch einen Film nicht in anderthalbfacher Geschwindigkeit gucken. Das ist doch eine absolute Todesstrafe, ey.
Nee, ich glaube, es hat gar nichts geändert. Also ich habe alles mitgekriegt, den Dialog mitgekriegt.
Das ist doch wirklich jetzt Käse, was du hier sagst. Also wirklich, ey, das kann...
Ich hab mir Marty Supreme in anderthalbfacher Geschwindigkeit angeguckt.
Der Käse, den die Wollmaus futtert, quasi.
Wollen wir vielleicht mal ein bisschen Struktur reinbringen?
Von mir sagen, was es geht. Komm, Berg. Also wenn du ihn jetzt dir ja trotzdem reingezogen hast, wenn auch in anderthalbfacher Geschwindigkeit, dann erzähl doch mal kurz, worum es geht, dass wir die Leute da draußen abholen.
Also wir haben das kleine Mädchen Aurora, die wohnt in so einem...
Aurora. Geil, sehr gut eingebaut.
Ja, sehr, sehr schön. Die wohnt in so einem Apartment-Haus und die hat eben, wie so ein kleines Mädchen eben ist, auch so Angst bei Nacht, dass Monster unter ihrem Bett sind oder im Schrank oder sonst was. Und das sieht sie halt und dann hat sie immer Angst und die Mutter sagt, nee, das sind nur Wollmäuse. Und Wollmäuse im englischen Äquivalent sind eben Dust Bunnies, muss man halt eben wissen, dass das meint. Und eines Nachts sieht sie halt draußen auf der Straße, nachdem eben, weil sie nicht schlafen kann, verfolgt sie den Nachbarn, der gespielt wird von Mads Mikkelsen, und den verfolgt sie so ins Chinatown-Viertel, wo er halt gegen so ein paar Yakuzas oder irgendwelche anderen Mafia-Clans da kämpft, denn er ist Auftragskiller. Und in ihrer kindlichen Fantasie fantasiert sie sich zusammen, dass das keine Killer waren, die der da getötet hat, sondern weil das so ein Straßenfest war, wo sie so eine Drachenfigur hatten, bekämpft er eben Monster. Und das kommt ihr ja ganz zugute, weil sie hat ja auch ein Monster unter dem Bett und das könnte der ja dann killen. Weil eines Tages verschwinden auch ihre Eltern und sie ist eben in ihrer ganzen kindlichen Naivität davon überzeugt, dass das Monster unter ihrem Bett ihre Eltern gekascht hat. Und dann engagiert sie ihn als Auftragskiller, um dieses Monster eben zur Strecke zu bringen. Und der Film zeigt halt diese Handlung, oder erklärt halt alles, was passiert, aus ihrer Perspektive als was Übernatürliches, dass es eben dieses Monster gibt. Und wir erfahren aber aus der Perspektive von Mads Mikkelsen, nee, das hat schon alles seinen Sinn, weil das sind eigentlich Auftragskiller und du bildest dir das alles ein, weil du das nicht verarbeiten kannst oder was auch immer. Also da werden auch viele Themen aufgemacht, die cool sind. Die finde ich auch alle cool. Und auch die Idee ist super cool. Aber ich komme mit der Welt halt einfach nicht klar, wie es gemacht ist. Aber ist egal. Das ist so die Handlung. Wir erleben halt so ein bisschen Leon der Profi, gepaart mit der fabelhaften Welt der Amelie. Und das kannst du alles irgendwie zusammenschmeißen. Und das ist dieser kreative, fantasievolle Genre-Mix, den Dust Bunny uns präsentiert.
Dann fragen wir mal so, warum hat er denn Steven so gut gefallen? Also, muss ja nicht in der dritten Person mit dir reden. Steven, warum hat er dir denn gut gefallen? Frag dich doch mal.
Ja, also ganz im Gegensatz zu Berg war ich halt von Anfang an total in dieser fantasievollen Welt gefangen. Also es hat mich richtig reingesogen. Ich mag auch die Art, wie der inszeniert wurde. Dieses total Verspielte von Anfang an und das alles dass das alles so surreal auch wirkt, wie sie dann von Anfang an ihn dann da verfolgt und über die Dächer dort ihm hinterherläuft und sich an Dingen langschwingt und auch viel intelligenter ist, als sie eigentlich in ihrem Alter sein müsste. Also alles wirkt total überhöht und nicht realistisch, und trotzdem versucht er dann auf der anderen Seite Mads Mikkelsen diesen Realismus irgendwie mit reinzubringen oder das halt irgendwie zu erklären, und damit spielt der Film total, und das dann halt alles noch mit dieser Ästhetik, die der Film mitbringt, diese Wohnung, diese Tapeten, das Setting, ich fand das alles total geil. Ich fand auch Mads Mikkelsen wieder super. Ich fand auch das Mädel klasse, die Chemie zwischen den beiden, die funktioniert auch. Das geht sicherlich, ich sag mal jetzt, Leon der Profi wurde genannt, noch ein Stückchen besser. Das funktioniert dann vielleicht aber auch in einem realistischen Setting nochmal anders als hier. Aber auch das fand ich toll. Dann auch die ganze Welt, aus der er stammt. Ich meine, da kommt dann halt noch Sigourney Weaver mit ins Spiel. Ich fand das alles so absurd, anziehend, komisch, lustig, wieder ernst. Dieser ganze Mix, auch dass der Film sich nicht so richtig entscheiden kann, das fand ich irgendwie total toll. Also, ich weiß nicht, mich hat er einfach fasziniert, von Anfang an irgendwie mitgenommen. Und auch, dass der hinten raus dann, ich nenne es jetzt einfach, ich versuch's mal spoilerfrei zu sagen, dass der hinten raus jetzt noch so eskaliert, das fand ich total cool. Also ich weiß nicht, ich fand eigentlich alles toll an dem Film. Und auch, dass Sandro hat gesagt, ja, man merkt, der hatte auch nur ein geringes Budget, und das klang für mich ein bisschen wie so ein negativer Aspekt, aber ich finde, gerade dadurch hat man halt sehr viel Kreativität reingesteckt und das versucht damit wettzumachen. Klar, die CGI-Effekte sind nicht die besten, aber ich finde, das hatte totalen Charme, und ja, also überraschenderweise fand ich den von Anfang bis Ende total toll, anders, und den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Du kannst das überraschenderweise komplett weglassen. Also orientiert euch bitte nicht an mir. Ich bin total komisch. Ich kann die Welt einfach nicht annehmen.
Korrekt.
Der Film, alles, was du sagst, stimmt. Und ich bin glücklich drüber, wenn ich verstehe zum einen, wenn Leute den Film richtig toll finden. Und ich freue mich drüber, wenn Leute den Film richtig toll finden, weil du spürst die Liebe. Du spürst in jeder Szene, dass die Macher diesen Film unbedingt machen wollten und eine geile Vision hatten und die wirklich, glaube ich, auch mit den besten ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln umgesetzt haben. Ich gebe das dem Film alles. Der sieht auch fantastisch aus. Die Farben sind geil. Das Set-Design, die Kamera, die Ideen, die Darstellung, die ganze, dass das so skurril und anders ist. Alles geil, aber nicht meins. Einfach nicht meins. Ich bin nicht warm geworden.
Naja, ich nehme dich ein bisschen in Schutzberg, weil ich wollte den Film mit meinem ganzen Herzen lieben, und ich fand ihn auch richtig schön gemacht aus diesen ganzen Aspekten, die du jetzt auch erzählt hast, Steven. Er hat mich halt einfach kalt gelassen. Also ich fand das alles schön, aber ich konnte keine Emotion fühlen. Die Welt, also mit dem geringen Budget meinte ich auch, dass der ja schon zeigt, da ist eine Welt. Da gibt's Attentäter, ne, da gibt's den auffällig wie hat es beschrieben, auffällig unauffälligen das Mälchen, ja, und auch so was Sigourney Weaver und so, und dann auch so diese ganzen kleinen Gimmicks, die ganzen Details, ne, ich sag nur Pistolenschuh, High Heels und sowas, das ist alles geil, und da hat es jemand, das ist so ein Film, den würde ich als Storyboard einfach mir ins Regal stellen und durchblättern und mich dran ergötzen, aber ich habe nichts gefühlt, und das ist sehr ungewöhnlich, weil ich so eine Art von Filme eigentlich voll der Sucker bin. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie, und jetzt mache ich die Überleitung zum lieben Mo, ich wollte auch hier zum Beispiel Legende der Ochis mehr lieben. Den fand ich auch ganz herzerwärmend, aber da habe ich auch nicht diesen, der hat irgendwie nichts in mir getriggert, wo ich sage, außer dass ich das viel süß finde, fühle ich mich jetzt so ein bisschen involviert. Und ich weiß nicht, und ich hoffe jetzt, dass Mo, du den Sack hier zumachst und sagst, das Ding hat wenigstens dein Herz erobert.
Ja, hat's. Also ich verstehe, dass man muss das mögen, und wenn es am Anfang nicht klappt, klappt es hinten raus auch nicht. Also man muss sich da direkt, finde ich, fallen lassen. Aber der hat halt so viel, was wir gut finden. Da ist Tim Burton drin, Wes Anderson ist da drin, Anna Thomas Jensen ist drin, wahrscheinlich nicht zuletzt, weil Mads Mikkelsen drin ist, und der ist einfach immer geil. Es hat aber auch so ein bisschen Steven Spielberg-Vibes und ein bisschen King-Vibes drin, also die alten Verfilmungen und sowas, die auch, wo auch immer nicht klar ist, für wen ist der eigentlich gemacht. Ist der für Kinder gemacht, weil ein Horror ist es nicht. Ist der für Erwachsene gemacht, weil dafür ist es zum Teil ein bisschen kindlich. Finde aber, das sind eigentlich Sachen, die wir alle gut finden. Dass es kunterbunt ist, visuell ist es auf jeden Fall anders als alles Masse. Das muss man schon sagen. Es ist ja eine originelle Geschichte. Vor allem, weil man sich die ganze Zeit fragt, gibt es Monster oder gibt es keine Monster? Und auch das ist ja dann irgendwie auch so ein Ding, wie guckst du diesen Film und wie gehst du dann hinterher raus davon? Ich fand Sigourney Weaver großartig. Ich dachte, in der ersten Sekunde, in der ich sie gesehen habe, dachte ich, jetzt haben sie auch das alte Weißbrot hier wieder rausgekramt. Aber, also knackfrisches Toastbrot, würde ich sagen. Hat das richtig gut gemacht, hat mir gut gefallen. Auch der kleine Gag am Ende quasi so in der Unterhaltung mit Mads Mikkelsen als kleinen Twist und so. Ich fand das super. Auch das kleine Mädchen ging mir überhaupt nicht auf den Sack. Ich habe das verstanden, was sie da sagt. Und am Anfang erwartet das sehr viel von dir. Also das hat so ein bisschen, der Boden ist Lava und dann wird die Lava real in Form eines Monsters oder auch nicht. David das Märchen, einfach geil. Also ich mochte, das ist halt alles dieses Quirky, dass die ganzen, da kommen ja noch andere Killer zum Tragen und dass die alle einen weg haben und so. Das haben wir auch in zig anderen Filmen schon gesehen, aber es ist immer wieder ein Blick wert, was kannst du da noch rausholen aus der Nummer? Und für mich war das ein guter Spaß. Keine Sensation. Und wahrscheinlich ist, wenn man drüber redet, glaube ich, kann man mehr Liebe dafür entwickeln, als während man den guckt. Und vielleicht guckt man den dann irgendwann später nochmal. So, und versucht den einen oder anderen noch davon zu überzeugen, dass das ein geiler Film ist.
Ich glaube auch, dass der durch einen Rewatch wachsen kann, weil du weißt, auf was du dich einlässt, ne?
Ja, das schon. Ich würde gerne eine kurze Spoiler-Sirene ausrufen, wenn ich darf.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Und zwar, was mich wirklich auch, aber das hat mich auch wirklich geärgert. Der Film baut, finde ich, sehr intelligent diese Ebene auf von, ist das, was Aurora sieht mit den Monstern real? Und diese Metaebene, die ist wirklich klug und durchdacht und die funktioniert auch, weil du wirklich merkst, all das, was sie als Monster sieht, kannst du erklären und das macht auch Mads Mikkelsen mit diesen realen Sachen. Und du kriegst ja dann auch die Hintergründe, dass eigentlich der Attentat, wo deren Eltern draufgegangen sind, eigentlich ihm galt, weil die sich im Apartment geirrt haben und so.
Generell also Gewalt in ihrer Kindheit ja auch, ne? Kann ja, das ja immer dafür
genau,
standen.
Genau, so. Also, und mit Trauma und sowas. Und dann etabliert dieser Film in dieser Logik auch diese Monsterregeln mit dem Boden und das nur bei Nacht und sowas. Und das finde ich total schön. Und ab einem gewissen Punkt im Film wird das alles über Bord geworfen. Dann sterben auch Leute, die nicht auf dem Fußboden sind. Dann ist das, die sind die Monster auch tagsüber da. Und dann setzen die dem noch die Krone auf, dass es wirklich am Ende rauskommt, dieses Monster gibt es tatsächlich. Und das fand ich doof.
Also habe ich auch nicht ganz verstanden und ist immer noch Teil meiner ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie ich es deuten soll. Weil das Ende sagt ja schon was ganz anderes aus, aber ich verstehe alles, was du sagst, dazwischen auch nicht so genau.
Ja, also es wird super gut etabliert und aufgebaut und dann nicht mehr stringent behandelt. Und das hat einfach diesen Monk in mir kaputt gemacht. Das hat mich geärgert, dass es davor so intelligent ist und dann auf einmal wird alles über den Haufen geworfen for no reason. So, mochte ich nicht.
Wie seht ihr das?
Ja,
Entschuldigung.
Ich kann auf jeden Fall die Kritik nachvollziehen, dass diese Regeln nicht mehr gelten. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen strange, dass das Monster anscheinend dann doch wirklich existiert. Fand ich halt dahingehend cool, weil man es halt eigentlich nicht mehr erwartet hat, dass es halt passiert. Also es geht dann schon ein bisschen gegen die Erwartungshaltung. Also klar, man am Anfang rätselt man so ein bisschen mit und denkt, und dann hätten vielleicht viele Filme diesen sicheren Weg gewählt, halt zu sagen, na, das ist halt alles in der Psyche und hätten dann irgendwas ganz Besonderes, Schlaues draus gemacht und das macht der Film dann am Ende einfach nicht, sondern es wird dann halt einfach passend zu dem Fantasy-Spektakel, was man am Anfang so angedeutet bekommt, dann kriegt man auch genau das und das hat mir sehr viel Spaß gemacht einfach, also dass das hinten raus so eskaliert, fand ich super.
Ich finde halt schade, dass diese wirklich intelligente Metaebene, dass traumatische Erlebnisse in ihrer Fantasie umgearbeitet werden in Monster, dass die eigentlich ja wegfällt. Weil sie arbeitet nicht ein reales traumatisches Erlebnis in ein Monster um, sondern das Monster gibt's ja.
Also ich bin mir da nicht sicher, Berg. Weil
ich bin mir sehr sicher.
Die ganze Wohnung ist so symbolbehaftet. Ich glaube, dieses Bewusstsein hat sich ausgeweitet. Ich meine, allein diese ganzen Halos, die dann erst außerhalb vorkamen, diese Heiligenscheine dann in der Wohnung. Ich glaube, also entweder sind die alle schon vorher draufgegangen oder die sind dann Teil dieser Gedankenwelt geworden und haben das Monster auch als echt akzeptiert. Und irgendwann war es dann echt, weil alle dran geglaubt haben. Ich bin mir nicht sicher, dass das echt war. Ich rätsel nur über die Aussage, die der Film treffen will. Kann aber auch sein, dass es echt ist und ich mir da zu viel reininterpretiere.
Ja, im Prinzip, gut, mit der Aussage, da bin ich schon wieder ein bisschen versöhnlicher, weil ich lese da draus, dass quasi, wenn jemand Traumata hat aus der Kindheit und so, dann kannst du die vielleicht mit Therapie und mit allen möglichen kannst du damit lernen, damit umzugehen, aber sie gehen nie wieder weg. Und deswegen ist das Monster am Ende an ihrer Seite, weil sie kann das akzeptieren und kann mit ihm zusammenleben, aber es wird niemals weggehen. Das fand ich schon wieder eine gute, intelligente Aussage, was so auf Trauma
ich
und
ich denke schon,
und
dass es symbolisch gemeint ist. Aber okay, wir wissen es nicht und vielleicht ist genau das der Punkt auch, ne?
Tja. Ja, drüber reden macht mehr Spaß, als den zu gucken.
Ist es vielleicht auch so bei Marty Supreme? Ja, wisst ihr was? Ich gehe direkt rein, weil wir...
Rein. Ne?
Was?
Reingehen, ja.
Immer rein. Also, was habe ich damals gesagt? Schwarzer Diamant zum Runterkommen? Irgendwie hat sich das manifestiert irgendwann. Ich hasse den schwarzen Diamanten. Nicht, weil ich sehe, dass es so gut gemacht ist, aber boah, nur Shaky Cam und Gebrüll. Ich kann mir leider nicht das wohl großartige The Bear angucken, aus genau diesen Gründen. Und mit dieser Vorahnung bin ich in Marty Supreme rein. Ich wusste genau, jetzt wird's schlimm. Allerdings mochte ich Good Time. Man kann, ich glaube, Benny Safety ist es hier?
Mhm. Josh
ist das diesmal. Okay, man kann auf jeden Fall den Safety Brothers im Allgemeinen das nicht abstreiten, dass ihre Filme fucking immersiv sind und wirklich einfach vollgeladen mit elektrisierender, also Sogwirkung. Das ist hier auch so. Hier kommt aber auch noch dazu, dass Timothy Chalamet einfach mich, also diese Marketingkampagne hat mich über alles genervt, dass er als In-Character Marty Supreme unausstehlich in jeder Talkshow sitzen muss und wir alle diese mit zugespammt werden mit diesen Trainingsjacken. Leute, es ist okay, wir haben es verstanden, Film ist anscheinend toll. Nichtsdestotrotz, es hat sich offensichtlich gelohnt, weil der Film ist gut, der hat dieses Immersive, was sich dabei sein lässt, das sich reinzieht und was sich halt nicht mehr loslässt und wenn du dich drauf einlässt, dann lässt, also ich habe keine Länge gespürt, der Film ist lang, 2,5 Stunden oder sowas und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was macht dieses Arschloch als nächstes, es ist irgendwie kein Sportfilm, das ist mehr Wolf of Wall Street als ein Tischtennisfilm, aber wenn die anfangen Tischtennis zu spielen, Leute, ich habe kaum noch Luft gekriegt. Ich fand das mega spannend, weil die Kamera auch genauso war wie mein Auge. Die hat die ganze Zeit nach links und rechts geschwenkt, dass mir fast schwindelig geworden ist. Und dann dieses ganze Setting, die Art und Weise, wie diese Figuren, der ganze Cast. Also wenn die einen Oscar für Casting einführen, ich weiß gar nicht, ist das ab dieses Jahr? Ich glaube schon. Mhm. Ich hoffe, der gewinnt, weil das ganze Casting, die ganzen Nebenfiguren, die wirkten so authentisch. Und du hast nicht bei allen gedacht, oh, guck mal, den kenne ich irgendwoher und den hat man da auch noch reingesteckt und David Smelchin ist auch noch da, wie in jedem anderen Film. Sondern es war einfach so real alles, als hättest du den wirklich, als wärst du wirklich in dieser Situation da mit drin. Du magst aber den Marty Supreme einfach nicht, also Marty Mauser magst du einfach nicht und alle schreien sich die ganze Zeit an und du musst damit einfach klarkommen. Ich finde nicht, dass es ein Meisterwerk ist aus genannten Gründen. Wenn du das aber abkannst, glaube ich, dass das schon ein heiliger Gral an Filme machen ist. Muss ich wirklich sagen, weil das, was er machen will, macht er halt zur Perfektion. Ich übergebe.
Ja, also ist wirklich, den Eindruck hatte ich auch, dass ich unglaublich beeindruckt bin von Regie und von Hauptrolle. Das sind beides für mich absolute Königsklassen. Also wie du in der Regie so einen Film zusammenhältst, das musst du erstmal hinkriegen, den auch zu schreiben, diese Szenen, die, also sagen wir mal so, ne, der Film 2,5 Stunden und 2,5 Stunden nur Gelaber. Nur Gelaber.
Und alle haben Unterbrechungsdemenz in dem Film.
Ey, das ist wirklich so irre. Es wird nur gequatscht. Und das zweite Highlight ist wirklich, also Nimm dir Timothée Chalamet, der wirklich auch in XS-Polohemd aussieht wie eine dünne Stange Lauch in einen Eimer Scheiße reingestellt. Ist wirklich so. Der sieht ja wirklich aus wie Scheiße in diesem Film, aber er spielt wie ein junger Gott. Also was der hier liefert, ist wirklich absolut krass, wie du diesen Charakter, wie der Charakter, den er spielt, zum Leben erweckt wird auf der Leinwand. Das hat mich so fasziniert. Ich finde auch 2,5 Stunden nicht eine langweilige Stelle drin. Die ganze Zeit Strom, das ist fordernd für den Zuschauer. Du stehst permanent unter Stress und egal wie viel du von Marty Mauser hier siehst, du kannst ihn trotzdem nicht greifen. Der ist so aalglatt und der reibt so auf und der ist so unsympathisch und trotzdem hängst du an seinen Lippen und willst einfach wissen, was passiert als nächstes. Das ist schon geil und die Handlung konzentriert sich auch da drauf. Also es wird halt nicht viel links und rechts erzählt. Ne? Es ist straight, du verfolgst ihn und siehst, was da passiert. Und das ist irgendwie total faszinierend. Ich fand den wirklich auch geil, den Film, weil der ist einfach so stark gemacht und gespielt und die Dialoge sind gut. Und ich hatte auch witzigerweise, ich weiß nicht, wie du drauf kamst, aber ich hatte auch so das Gefühl, es ist Wolf of Wall Street. Also das war auch so für mich so der Referenzfilm, den ich im Kopf hatte. Das passt irgendwie. Und ich fand auch sehr schön, dass Tischtennis sehr zwar präsent ist, aber so ein, sag ich mal, ein Drittel vom Film. Und der Rest ist halt wirklich, wie er versucht, sich durchs Leben zu wursteln. Und das ist irgendwie total faszinierend. Ich mochte das sehr. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich es so sehr mag. Aber es ist wirklich ein cooler Film.
Also ich fand The Wolf of Ping Pong auch super. Also ich hab mehr Ping Pong erwartet, hab aber dafür einen Film bekommen, zu dem ihr jetzt schon ja alles gesagt habt, was ich auch total unterschreiben kann. Timothée Chalamet ist eine absolute Wucht. Und komischerweise mag ich eigentlich so eine Arschlochrollen selten, aber hier hat das irgendwie einfach funktioniert. Also irgendwie hang auch ich ihm trotzdem an den Lippen, weil ich halt sehen wollte, wie er in der nächsten Situation halt auch wieder seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Oder wie er es dann völlig überraschend mit seinem Charme und auch nachvollziehbar dann trotzdem schafft, die keine Ahnung, 30 Jahre ältere Gwyneth Paltrow zu verführen, und das wirkt halt nicht albern oder so, sondern es hat für mich hat das einfach eine extreme Sogwirkung auch gehabt, und für mich gab es dort auch absolut keine Länge, und muss auch mal herausstellen, dass Kevin O'Leary als Gegenspieler auch absolut super war. Milton Rockwell, der hat wirklich auch seinen Arschloch-Charme. Also wir haben ja gesagt, der Film ist voll mit Arschlöchern und das ist hier Arschloch Nummer 2. Ist vermutlich den meisten aus Shark Tank bekannt, also hier Höhle der Löwen aus Amerika. Da ist er wohl auch so ein Spiel, also er spielt sich eigentlich selbst in dem Film. Und der Film ist voll mit strangen Charakteren und Situationen, wo er sich halt, wie Berg es sagt, durchwurschtelt. Und das war einfach super immersiv, toll gefilmt, geiler Film.
Ja. Entschuldigung.
Tschüss, ciao und goodbye.
Also ich bin wirklich, ich sitze hier, ich weiß noch nicht, ob ich den mochte. Ich glaube nicht. Also erstmal habe ich den gesehen und habe die Hälfte schon wieder vergessen, was schon mal gar kein gutes Zeichen ist. Also ihr habt mich gerade wieder an ein paar Sachen erinnert. Für mich ist das irgendwie so ein aufgeblasener Ballon voller Luft, aber da sind nur Fürze drinne. Also ich mag auch Timothée Chalamet nicht. Wahrscheinlich auch wegen dieser blöden Kampagne, von der du geredet hast, weil selbst meine wenigen Besucher auf Instagram vollgeschissen wurden von was er jetzt schon wieder gemacht hat in seinem. Ich habe das gar nicht verstanden am Anfang. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Die alle regen sich auf, weil der in diesen Trainingsklamotten rumläuft. Ich wusste überhaupt nicht, dass das mit dem Film zu tun hat. Egal. Für mich hat dieser Film folgendes. Also erstmal, der sieht geil aus. Also ich bin ganz bei dir, Berg, was du gesagt hast. Das zusammenzuhalten ist schon echt, das kann der. Was mich total rausgebracht hat, war, warum quetscht man unbedingt diese 80er-Musik in diesen Film aus 1952?
Das war so geil, Mo. Ja, das habe ich geliebt.
Ja, ich fand das halt so doof, also, weil die 50er selber so geile Musik hervorgebracht haben, ja. die da besser gepasst hätten. So war das für mich so ein Ding, jetzt versucht der Film schon mal über so eine Metaebene Tiefe vorzutäuschen, die nicht da ist. Und Marty selber ist dann auch so ein bisschen ambivalent. Der ist karismatisch, charismatisch und der ist moralisch auch zu hinterfragen, aber viel schlimmer sind alle, mit denen er zu tun hat, weil man fragt sich die ganze Zeit, warum hängt der mit dem, warum pimpert Gwyneth Paltrow mit dem? Dafür gibt's keinen Grund. Also wirklich, der Typ sieht aus wie so ein Reißverschluss. Ich verstehe schon, dass sie ihren Mann ärgern will, aber es macht wirklich, also für mich war der die ganze Zeit so unreif und kindisch und dann auch oft peinlich. Diese blöden Machtspiele, leider alle Frauen in diesem Film gar nichts zu tun gekriegt. Also die ältere Dame lässt sich von diesem jungen Typen knallen, der nichts vorzuweisen hat, nur um ihren Mann zu ärgern. Kann ich verstehen, weil der ist wirklich ein Riesenarschloch, auch im echten Leben übrigens. Und was mich richtig angekotzt hat, was sollte das mit dieser Honigszene? Also warum? Das ist schon so, der Film ist so voll mit diesen kleinen, du kannst ja diesen Film auch zerschneiden, dann hast du 25 Minuten Episoden, angefangen mit den orangenen Bällen, die am Ende dann so diesen Momentum kriegen etc., auch wenn die gar nicht wichtig sind. Wobei die Idee gar nicht dumm ist mit diesen Orangenmelden, das will ich gar nicht gesagt haben. Aber mittendrin in, da versucht er irgendwas zu erzählen, versucht irgendwie fetzig und vielleicht charmant und vielleicht aber auch fordernd zu sein und sein Gegenüber irgendwie bloßzustellen. Und dann kommt diese Szene aus einem ganz anderen Film und ich denke mir, was genau soll mir das denn jetzt sagen? Ist das Accessoire? Ist das Narzissmus, weil er sich nicht mehr zu helfen weiß oder was?
Das soll dir gar nichts sagen. Das soll dir einfach im Gedächtnis bleiben.
Ja, ist aber im Kern hohl dann leider, weil wenn es da alles andere hatte ja da schon irgendwie was drin zu suchen, ne? Also er braucht $1,500, um von A nach B zu kommen, um im B zu zeigen, dass er der geilste Macker der Welt ist. Und dafür muss man den nicht gut finden und er geht dann quasi auch über Leichen, wenn man so will. Und ich habe mich auch gefreut darüber, ein paar Leute schauspielerisch zu sehen, die man lange oder noch nie gesehen hat. Also Abel Ferreira taucht da auf. Geil. Und der Penn von Penn & Teller ist eigentlich ein Zauberer. Der tauchte auf, das ist der Typ mit dem Hund. Ja, aber wie gesagt, ich habe den noch vor gar nicht so langer Zeit gesehen und weiß vieles schon nicht mehr. Und das ist schon so ein Problem. Also ich habe gelesen irgendwo jetzt, dass der Film eher oft an vielen Stellen auch improvisiert war. Und vielleicht ist das Ding, was ich nicht mag, weil es sind für mich so willkürliche Nebenhandlungen, die eben keinen Sinn ergeben und dann bleiben mir zu viele Fragen offen. Die sollen ja auch gar nicht beantwortet werden, weil das Leben wahrscheinlich so ist. Und vielleicht ist das einfach so, dass ich das so hinnehmen muss.
Also was mir gerade durch den Kopf geht, ich habe ja eure wundervolle letzte Gastfolge mit Arendt gehört, wie er sagte, dass er Dialoge schreibt. Mhm. Und, ich denke mir das auch ganz oft so, aha, interessant, aber so redet niemand. Und ich muss sagen, das ist einer dieser ganz, ganz wenigen Filme, wo ich in so einen Mikrokosmos und auch in ein Milieu abtauche und ich das einfach komplett glaube, weil eben alle sehr unperfekt auch sprechen. Also die sagen Scheiße, die wiederholen sich, die fallen sich ins Wort, das wirkt alles so, als wäre ich dabei. Und also das ist erstmal große Klasse. Und dann diese Szene, wo er Gwyneth Paltrow die Kette klaut, weil er denkt, die ist was wert. Dann merkt er aber, scheiße, die ist nur $3 wert, bringt sie ihr zurück und denkt sogar noch, ah, jetzt verarsch ich sie, ich gebe sie ihr zurück, gestehe meinen Fehler ein und dann, also das ist so widerlich, das sind so die widerlichsten Seiten eines Menschen und ich glaube, das Faszinierende ist einfach, du siehst jemanden zu, der einfach richtig was auf dem Kasten hat, aber so viel schlechte Seiten hat, die wir halt meiden würden und das aber einfach aus diesem Fischeierhaus zu beobachten, ist einfach so wahnsinnig interessant. Diese Kombination aus mega talentiert und mega abstoßend gleichzeitig und deswegen auch mein Vergleich zu Wolf of Wall Street. Also deswegen komme ich darauf.
Also ich fand nämlich auch, der ist ja eigentlich, wir gucken ihn, das ist eine ganz arme Wurst, der ständig pleite ist, ständig am Existenzminimum, ständig eigentlich, er ist auch obdachlos. Und er ist aber super talentiert und er versucht einfach immer die Abkürzung zu nehmen. Und oft klappt's halt auch. Und das ist so faszinierend, glaube ich, als Zuschauer.
Also, wie gesagt, von der Machart hat er mich ja auch gefesselt im Sinne von, ich war jetzt nicht an keiner Stelle gelangweilt. Man will schon wissen, wie geht die Reise weiter. Und wenn ich ihm jetzt, ja, und das kann man jetzt wieder blöd finden oder sowas, was anhängen will. Es waren halt ein paar kleine Geschichten drin, die waren absolut unnötig. Und die haben das dann in die Länge gezogen, der hätte ja jetzt ja nicht so lang sein müssen. Wegen mir kann man zum Beispiel alles, was mit diesem Hund zu tun hat, rausschneiden, weil der muss auf jeden Fall da nicht irgendwie leiden oder so. Das ist irgendwie so komisch. Ich sehe schon, dass da was drin ist, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, man muss sich bei den Safety Brothers einfach drauf einlassen, dass sie was machen, was anders ist. Dafür kriegt er Credits, weil das ist ja genau das, was wir immer sagen. Wenn du anders bist, dann mach das. Vielleicht liegt es tatsächlich auch, und ich versuche das in dem Jahr einfach nochmal, an dem Overhype. Ich glaube, der ist total overhyped, der Film. Der ist dann überall. Und jetzt Timmy Talmadge kriegt ja jetzt schon irgendwie, ja, ist es unklar, ob er den Oscar kriegen soll oder Leo oder irgendwer anders oder sowas. Und das sind alles so Diskussionen, die kann ich leider nicht wegklicken, weil man zugeschissen wird damit und sowas. Und vielleicht fällt das dann auch alles in diese Spirale rein. Mal sehen.
Ja,
ich
halt
ich möchte den auf jeden Fall schon nochmal gucken. Also insofern erkenne ich da einen Wert. Er hat mir jetzt beim ersten Mal eben nicht so gefallen, wie ich eigentlich gedacht habe, dass er mir gefallen würde.
Ich wollte nur noch abschließend dazu sagen, ich gebe dir recht, das ist Fluch und Segen. Ich finde das natürlich, weil ich das beruflich mache, super interessant. Weil dieser Film wäre, auch mit Timo, wäre der richtig baden gegangen, wäre das nicht so ein Marketing-Hype. Und das ist einer der erfolgreichsten A24-Filme. Und die brauchen das Geld, damit die uns weiter so eine Filme geben können. Ja. Deswegen, ich bin froh, dass das ein Hype ist und ein Film, der dem Hype halbwegs gerecht wird, sage ich jetzt mal. Deswegen, das gibt's ja auch nicht so oft. Von daher ist es einfach Fluch und Segen. Den würde keiner gucken, auch mit Timo. Und wir haben das letztens bei hier One Battle After Another. Diese ganzen Oscar-Filme, die sind alle nicht erfolgreich. Mhm. Und wenn das der ist, der erfolgreich ist, weil sie so ein aggressives Marketing hat, mein Gott, dann müssen wir wohl mit leben heutzutage. Sonst gehen die Leute einfach nicht mehr in solche Filme.
Mhm. Ja. Also ich als bekennender, wirklich in seltenen Ausnahmefällen Rewatcher, sag dir, den gucke ich bald nochmal.
Bam! So, Bam. Habt ihr das? Habt ihr genug? Reicht.
Ja, würde ich auch sagen. Da ist doch. Und wenn ihr jetzt noch wisst, dass wir eigentlich noch das Doppelte, was wir heute besprochen haben, nochmal eigentlich in der Hinterhand haben und nächste Woche eigentlich schon sich von alleine macht, dann könnt ihr euch auf was freuen, das sage ich euch aber du.
Ha! Ja.
Komm mir vor, wie so ein Tischtennisspiel in Japan. Hast du gerade schon angefangen?
Goodbye.
Scheiße, ach, fickt euch doch alle.
Spoilerfrei.
Ja, jetzt haben wir Mo ganz rausgelassen, das ist scheiße.
Das passt schon. Das passt schon. Ihr seid ja schon weg. Ich bin im Kopf auch schon bei dem Teller Kartoffeln, der mich jetzt erwartet.
Zack. Kartoffel für die Kartoffel. Super.
Du meinst Pommes?
Ich meine wirklich Kartoffel.
Er wünschte, es wäre ein Pommes.
Ich war heute beim Zahnarzt und es ist immer noch ein bisschen taub und deswegen will ich langsam anfangen und das schiebe ich mir in die eine Ecke und kau langsam.
Richtig schön
weich. Ja, also das ist ja kein Grund, das kann man mit Pommes auch machen.
Ja, die sind nachher zu scharf. Scharfkantig.
Na gut.